Elk Cloner, the program with personality. It will get on all your disk, it will infiltrate your chips. Yes, it's a cloner. It will stick to you like glue, it will modify it random to send okay, wir können mal direkt anfangen, ja, Alter.
So, sag mal, oder wir lassen es jetzt einfach so, genau so, live, damit alle mal mitkriegen, wie organisiert wir sind.
Ja, meinst du?
Ja. Nee, lass mal neu machen. Okay.
Hätte das jetzt auch gemacht.
Aber jetzt können wir es drin lassen. Jetzt. Umso absurder das wird.
Ja. Okay. Whatever. So ist das meistens. Wir nehmen meistens 50 Mal auf und ja, beim einen.
Eigentlich nie, ehrlich gesagt.
Stimmt,
ne?
Ja. Wollen wir uns erstmal vorstellen.
Das wäre das erste Mal, dass wir unterbrechen und neu machen.
Ja. Deswegen machen wir es auch nicht.
Ja. Ja. Ja, ehrlich, ich finde, wir sollten. Okay, also du liest jetzt einfach nochmal ernsthaft, aber wir senden das genauso raus, würde ich sagen.
Ich sag, wir können ja einfach mal willkommen zu Sackvoll der Fan, dem literarischen Sicherheitsquartett-Duo.
Duett.
Duett, ja.
Ja, Florian, sehr poetische Eröffnung.
Ja, danke.
Für einen 15-Jährigen.
Ich finde, die Zeiten erfordern es auch, dass wir ein bisschen poetisch sind. Ja, es ist
okay.
Corona draußen.
Ne? So
hast du gemerkt, ne?
Virus?
Ja. So eine Pandemie geht da draußen ab. Tja. Deswegen dachten wir sprechen heute auch über Viren. Über andere Viren, über Viren. Computerviren.
Viren und Würmer.
Und Würmer. Ne, ja, genau. Ja, sind ja genauso schlimm, ne? Naja, nicht ganz so schlimm, aber im Prinzip haben wir ja, zumindest diese.
Können auch Schaden anrichten.
Ja, genau, können auch zumindest Schaden anrichten, ja. So, das Überthema wäre dann eigentlich so ein bisschen Malware, Viren und Würmer.
Ja, klingt gut.
Wollen wir mal. Soll ich mal ein bisschen anfangen? Soll ich mal erzählen, was Malware ist?
Malware. Ja, mach mal ruhig.
Ja. Also wie gesagt, Viren und Würmer beides ist laut Definition erstmal Malware, was erstmal sehr abstrakt ist, erstmal ein grundlegender Begriff für ein Stück Software, was dazu gebaut wurde, um Schaden anzurichten. Also es wurde ganz bewusst, also der Vergleich dazu, es gibt auch Bugs, die Schaden anrichten, aber das ist meistens nicht beabsichtigt, das ist also versehentlich ist dieser Bug reingekommen. Bei Malware ist es so, dass ein Stück Software dazu gebaut wurde, also bewusst und absichtlich gebaut wurde, um eben Schaden anzurichten. Und darunter.
Genau, also Malware, also malicious Software.
Genau,
ne?
Ja.
Also bösartige Software.
Ja. Und darunter fallen natürlich einige
Sachen. Darunter fallen?
Zum Beispiel dann Viren, Würmer, Trojaner, Backdoor, Rootkit, Ransomware, Spyware, Adware und so weiter und so fort. Also wir haben da ganz eine Liste an Software, die unter diese Kategorie fällt.
Ja, klingt, als steht da eine ganze Industrie hinter.
Ja, schon so ein bisschen. Hat sich herausgestellt, dass das doch ganz lukrativ sein kann.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt hast du einen Haufen Begriffe genannt. Wollen wir die direkt mal so ein bisschen ordnen oder so ein bisschen historisch vorgehen?
Ja, also wir können vielleicht, ich würde vorschlagen, dass wir ganz kurz jeden dieser Begriffe kurz erläutern. Ich würde jetzt auf Viren und Würmer erstmal nicht eingehen. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber zum Beispiel, was ist ein trojanisches Pferd? Eine Backdoor. Ne?
Ja.
Das ist ein Stück Programm. Wenn du das ausführst bei dir, wird in der Regel ein Port geöffnet, wodurch dann ein Angreifer im Nachhinein weiteren Schadcode ausführen kann, also entweder so oder das ist schon mit in das System integriert und es wird noch ein Befehl gesendet, dass dann der Schadcode im Endeffekt ausgeführt wird. Das heißt, hier hat man sich's offen gelassen, was man machen möchte. Da ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, ob man persönliche Informationen stehlen möchte, ob man irgendwie, dass man irgendwie an einer Distributed Denial of Service Angriff mit teilnimmt oder ob man irgendwelche Sachen löscht oder so. Also man ist sich, was damit passieren soll, ist erstmal noch ein bisschen offen gelassen. Deswegen also dieses trojanische Pferd ist so, dass erstmal nur ein Channel zu dem Angreifer aufgebaut wurde, der danach entscheiden kann, was damit passiert.
Und genau, ich finde, also beim Begriff trojanisches Pferd ist vielleicht noch wichtig hervorzuheben, dass das, wie du gesagt hast, vielleicht eine Backdoor in einer Software ist, die aber eigentlich was anderes tut oder vorgibt, etwas anderes zu tun. Also, dass man sich irgendein Tool installiert, was einem die Festplatte aufräumt oder irgendwie sowas, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, das aber eine weitere versteckte Funktionalität beinhaltet, die eben ja für böse Zwecke missbraucht werden kann. Und deswegen auch dieser Name trojanisches Pferd, weil es im Prinzip unter falschem Vorwand reinkommt und dann eben diese Backdoor beinhaltet.
Genau, deswegen, ich würde jetzt auch trojanisches Pferd und Backdoor eigentlich in einem Satz nennen. Also das ist eigentlich das Gleiche. Siehst du auch so. Ich hatte denn in meiner Jugend habe ich meinem Vater ein trojanisches Pferd auf dem Computer installiert, das sich vielleicht, die ganz Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, Back Oriface 2000. das ist von der Hackergruppe Cult of the Dead Cow, CDC. Ich glaube, da ist so ein Witz drin, es gibt ja Back Office 2000 und die haben das eben Back Oriface 2000 genannt und das war halt irgendwie ganz witzig, das konntest du irgendwie installieren, du brauchtest irgendwie nur noch die IP-Adresse und den Port, Port war dann irgendwie auch gleich defaultmäßig 31337, ne? Und du konntest
natürlich,
klar, und du konntest halt direkt auch so, da waren schon so Kommandos so direkt drin, so CD-ROM auf und zu, neu starten, rebooten, ja. Und das war halt dann schon immer ganz, ganz witzig, dass man solche Sachen dann gleich mal ausprobieren konnte. Mein Vater saß, also wir hatten so ein Computerzimmer und ich konnte das dann eben direkt sehen, dass dann das CD-ROM aufging. Das hat schon
und hören,
ja. War schon witzig. Das war Back Oriface 2000. Kalt, da gibt es jetzt auch ein Buch, ne? Hast du gesehen? Von Cult of the Dead Cow. Ich habe es noch nicht gelesen.
Echt? Ja. Nee, habe ich.
Hast du nicht
gesehen? Nee. Sollten wir mal verlinken.
Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist.
Ja, das stimmt. Dann erst, wenn du es gelesen hast.
Nee, wir können es mal verlinken. Wir geben jetzt aber kein.
So ein bisschen über die Geschichte und,
ja. Du bist schneller, gut.
Sieht interessant aus. Ja, verlinken wir mal, aber genau, ist dann keine Leseempfehlung, sondern einfach nur.
Könntest du es ja direkt eigentlich in den
Chat packen, existiert. Ne?
Wo ist eigentlich mein.
Mach ich. Gut.
Ja, das war meine erste Erfahrung mit trojanischen Pferden.
Ja, ich habe doch nochmal nachgedacht. Trojanisches Pferd und Backdoor, also dasselbe, ich finde schon sehr verwandt, aber ich finde, trojanisches Pferd würde man das ganze Produkt nennen, also das Tool mit der versteckten Funktionalität und die Backdoor, würde ich sagen, bezeichnet halt eben nur dieses Stück. Software, diesen Listener, dieses Stück, was da in der eigentlichen Software drin schlummert.
Okay.
Also so.
Dann heißt,
bezieht sich auf dasselbe.
Das heißt also, bei deiner Definition würde das ein trojanisches Pferd hat eine Backdoor integriert.
Genau. Okay. Das ist Bestandteil. Ja. Also die Backdoor macht dann die Software zu einem Trojaner erklärt.
Ja, kann man machen. Gibt ja auch, weiß nicht, hatten wir schon mal drüber gesprochen, es gibt auch sowas wie Staatstrojaner, wo dann eben Staaten solche Software kaufen, um das dann bösen Leuten zu installieren.
Hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal
kurz.
Ja. Ja, also ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, nur das von einem Staat gekauft und benutzt.
Genau.
Irgendwie von einem Kriminalamt oder so. Oder einem Nachrichtendienst. Ja, Trojaner, Backdoor. Was hast du da eben noch?
Rootkit.
Ein Rootkit.
Also, können wir ja gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Also Rootkit ist, eigentlich findet man diese Begrifflichkeit meistens auf Unix-ähnlichen Systemen, weil Root ist eben dort der Administrator. Das heißt, man hat irgendwie auch dort eine Backdoor, die dazu geeignet ist, um sich nachträglich wieder diese Root-Privilegien zu, dass man diese Root-Privilegien wieder erreichen kann. Meistens ist ein Rootkit fest sehr stark im System integriert, entweder über eine Kernel-Modul, das heißt also fest im Betriebssystem eigentlich eingebaut oder sogar in dem Boot-Prozess irgendwo mit integriert, so dass beim Starten von dem Computer direkt ausgeführt wird oder sogar in Firmware. Also meistens ist das eine Backdoor, die echt sehr fest im System irgendwo integriert ist.
Genau, also die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr persistent ist, also auch nach einem Neustart oder ähnlichem wieder verfügbar ist und ja, die soll halt auch schwer zu finden sein. Ne?
Genau.
Durch den eigentlichen Administrator.
Und wir hatten jetzt noch mal ein kleines Beispiel dafür gefunden. 2005 gab es dann einen kleinen Skandal, und zwar Sony BMG, was ist das, ein Musiklabel, wahrscheinlich ein größeres, hat auf jeder Musik-CD einen Rootkit automatisch auf dem System installiert. Was jetzt interessanterweise erstmal, also für meine Begrifflichkeit wäre das jetzt eher eine Backdoor gewesen. Aber jemand, der das gefunden hat, ich glaube, es war ein Microsoft-Mitarbeiter, hatte dann irgendwie die Definition gegeben, dass eben dieses Stück Software sich so verhält wie ein Rootkit und so fest und so im System sich versteckt, dass man es eben schwer finden kann. Und das wäre etwas, was halt Rootkits machen. Ja, das ist wahrscheinlich.
Genau. Also das ist, ich glaube, der Begriff ist mittlerweile schon ein bisschen von Unix oder Linux-System losgelöst. Mhm. Also auch viel Windows-Malware wird mittlerweile Rootkit genannt, wenn es sich irgendwie tief im System einnistet. Was wir auch bei Stuxnet beispielsweise, wurde auch von einem Rootkit-Modul gesprochen, was auch Windows-Systeme angegriffen hat. Aber sprechen wir wahrscheinlich später nochmal kurz drüber.
Da habe ich noch ein ganz witziges Zitat von dem damaligen Präsidenten von Sony BMG. Most people, I think, don't even know what a rootkit is, so why should they care about it?
Ja, so einfach ist das, ja. Ne? Das ist wirklich schon unfassbar. Eine Audio-CD im Prinzip, die dir Malware installiert, die dann verhindern soll, dass du gewisse Dinge mit deinem PC tust, ja? Das ist schon echt ein starkes Stück.
Interessanterweise gab es danach auch Trojaner, die das ausgenutzt haben, dass du diesen Rootkit ja schon drauf hattest. Da gibt es zwei irgendwie, Backdoor.rygnosb und Trojan Velomoch oder so. Also die zwei haben wohl den Rootkit selber von Sony BMG direkt ausgenutzt. Ja.
Na, prima.
Why should they care about it? I mean.
Naja, klar.
Verstehe ich nicht.
Also auch noch Angriffsoberfläche erhöht. Ja, prima.
Ja, gut, ne?
Ja, unfassbar. Aber ist zum Glück rausgekommen und auch ein bisschen lauter geworden damals.
Richtig, ja. Ja, möchtest du dir eine schöne CD anhören?
Gar nicht.
Zack. Hast du ein Rootkit drauf.
Ist unfassbar. Ja.
Gut, das nächste wäre Ransomware. Ich glaube, da werden wir heute eh noch mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja.
Das ist Malware, das deine Dateien verschlüsselt auf deiner Harddisk. Meistens wird das irgendwie über Phishing-Angriffe durchgeführt. Oh, guck mal, ich habe dir da, klick doch mal auf diese lustige .exe-Datei oder öffne doch mal dieses Makro. Und dann werden plötzlich deine Dateien verschlüsselt und nur wenn du einen gewissen Bitcoin-Betrag überweist, bekommst du dann die Daten wieder zurück. Also es ist ein Erpressungs, ja, ein Stück Software, das dich erpresst.
Genau. Hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal, auch als wir über Linus Talk auf dem letzten Kongress gesprochen haben.
Genau.
Ja, zum Beispiel Emotet ist da so ein aktueller Klassiker an Ransomware, mit dem wahrscheinlich schon mehr Leute Berührung hatten, als denen lieb ist.
Mhm.
Ja, können wir reden genau. Wir später auch nochmal drüber, ne?
Ja. Dann gibt's noch die Spyware und die Adware. Ist auch eigentlich Malware, die hauptsächlich dazu da ist, also Spyware ist hauptsächlich dazu da, um irgendwelche Informationen abzugreifen, um Passwörter zu stehlen oder um Bankinformationen. Und die sind gerne in so Cleanern oder so Internet-Optimizer-Programmen ganz gerne irgendwie installiert.
Ja, genau. Ja.
Und die greifen dann eigentlich die Daten ab. Ja.
Ja. Und Adware hat es so.
Genau, und Adware ist eben ein Stück Software, was eigentlich, ja, irgendwelche Werbung dazwischen schaltet, meistens irgendwelche sich in den SSL-Verkehr irgendwie mit einschaltet und trotzdem dann die Werbung gezielt mit einbaut.
Okay. Ich würde so eine Browserbar oder so,
ja.
Kennst du die noch? Mhm. Von früher, wenn mal an den Rechner von jemand anderem kam, der sagte, mein Computer verhält sich komisch in letzter Zeit. Du machst den Browser auf und dann sind da irgendwie 12 so komische Suchleisten und Werbeleisten. Und
unten springen schon so Schafe rum.
Ja, genau. Da gab es auch so ein schönes Symbolbild mal von so einem Browser, der etwas überladen war mit diesen Leisten. Vielleicht finde ich das, dann können wir das mal verlinken.
Ja. Ja, ich erinnere mich noch, das glaube ich ist 2015 gewesen, da hat Lenovo die PCs, glaube auch ThinkPads ausgeliefert mit schon so einem vorgefertigten Adware, was HTTPS aufgemacht hat und Werbung injiziert hat. Das war auch ein bisschen eine unschöne Situation.
In der Tat. Ja.
Ja, das glaube ich wäre jetzt so, was ich vorhin so ein bisschen alles vorgelesen hatte. Genau. Ja, es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, aber ich denke mal, das wären so jetzt die wichtigsten Malware-Typen. Oh ja, okay.
Ich habe es mal gepostet.
Okay. Da sieht man irgendwie so 10% noch von dem eigentlich, von der Webseite.
Ja.
Der Rest ist irgendwie voll.
Ja.
Ne?
Gut, das wirkt jetzt ein bisschen geschnitten,
ja.
Aber ist ein schönes Symbolbild. Ja. Wenn man da mal einen Vortrag zu hält, kann man das mal auf eine Folie packen.
Ja, finde ich sehr gut.
Genau, die Adware.
Ja. So, wollen wir erstmal erklären, wie so ein Wurm oder was so ein Virus oder so ein Wurm tut, oder wollen wir ein bisschen in die Geschichte eingehen?
Ja, genau, warte mal, Wurm hatten wir auch jetzt noch gar nicht so konkret, ne?
Nee, wollten wir aber später, also.
Ja, okay. Oder? Ja, okay.
Also wir haben jetzt auch Viren noch nicht erklärt.
Nee, dann gut. Dann machen wir erstmal weiter nach Plan.
Gut. Na, wollen wir die Geschichte machen?
Geschichte. Wie ging's denn los?
Wie ging's los?
Es war einmal.
ehrlich gesagt geht's ganz schön weit zurück. Und zwar ist der erste dokumentierte Fall, wo jemand mal darüber nachgedacht hat, dass man so ein Virus, den wir so aus dem Nervensystem kennen, dass das eigentlich auch mit Computern irgendwie möglich wäre. Und das war der Mathematiker John von Neumann. Hat einen Aufsatz geschrieben mit der Theory of Self-Producing Automata. Und das war 1949. Das ist also schon wirklich eine ganze Zeit lang her,
okay.
Wo er eigentlich bloß drüber nachgedacht hat, dass sowas auch möglich wäre. Dass Code eben auch so geschrieben werden kann, dass der dann in anderen Code sich wieder dranhängt. Das war erstmal so grundsätzlich die Idee. Ja, dann ein paar Jahre später, 71 ist eigentlich so der allererste dokumentierte Fall von einem Virus. Und zwar ist das der Creeper-Virus. Der ist 71, hat Robert Bob Thoms, Thomas hat diesen Virus geschrieben. Und zwar eigentlich hauptsächlich nur, um die Theorie von Neumann eigentlich zu überprüfen, ob die wirklich denn funktioniert. Ja. Und das war damals, das gucke ich gerade nochmal, das ist auf einer PDB 10 gewesen. Das ist ein ziemlich altes, ziemlich alter Rechner. Und der Virus hat in erster Linie erstmal nichts Böses gemacht. Und da werden wir auch eh nochmal drauf sprechen kommen, in den Anfängen haben diese Viren eigentlich gar nichts Böses gemacht, sondern es waren eher so, ja, so ein Joke, oder man hat versucht, irgendwie die Leute ein bisschen zu ärgern. Also das war gar nicht so, die Intention war gar nicht die, die heute ist, um wirklich da irgendwie fit oder also
Schaden, wirklich Schaden.
Genau. Und was dieses, dieser Creeper-Virus, was der gemacht hat, der hat einfach nur I'm the Creeper, catch me if you can angezeigt auf einem infizierten System. Das war's.
Und der hat sich selbst verbreitet.
Ja, genau. Also das ist jetzt, da wären wir dann auch schon wieder, war das jetzt ein Virus, war das ein Wurm? Das ist alles ein bisschen schwierig. Theoretisch auch kein richtiger Wurm, weil der hat sich in dem Sinn nicht, also er hat sich zwar weiter verbreitet, aber eigentlich würde man eher davon sprechen, dass der von System zu System gesprungen ist. Der hat sich nämlich, wenn der auf einem anderen System war, hat er sich auf dem alten System wieder gelöscht.
Ah,
und okay. Somit war das eher ein Springen, was der gemacht hat. Ja, jo, der wurde in PDP 10 Assembly geschrieben. Ich habe nochmal nachgesucht. Das war das Tenex Operating System. Das ist auch noch vielleicht bekannt, dass dieses Betriebssystem hat die erste E-Mail gesehen und damit auch das erste @-Zeichen in einer E-Mail-Adresse. Also auf diesem Betriebssystem ist der erste Virus entstanden. Ja. Man kann gar nicht wirklich festmachen, ob der überhaupt, also natürlich, er hat keinen Schaden. Es gab natürlich schon ein kleines bisschen Schaden, weil in dem Sinne, dass es schon dazu führen konnte, dass der Rechner dann deutlich ausgelasteter war, und das kostet ja alles damals Geld, dass dann so ein Computer vielleicht nicht benutzt werden konnte oder dass es länger gedauert hat. Also man hat eigentlich keine Zahlen, ob der irgendwie Schaden angerichtet hat oder ähnliches. Ja. Was man aber damals schon gemerkt hat, ist, und das war auch schon damals dann so ein Schlüsselerlebnis, dass man diesen Virus eigentlich nicht mehr einfangen konnte, diesen Wurm. Der war dann draußen, ist von System zu System gehüpft, und man hat das aber eigentlich nicht mehr wirklich in den Griff bekommen. Und das war eigentlich schon eine wichtige Erkenntnis. Also wenn so ein Programm geschrieben wurde, man hat das ausgeführt und es hat sich dann weiter verbreitet, dann hatte man das gar nicht mehr wirklich in den Griff, sondern das ist dann eben in der freien Natur gewesen. Und deswegen musste man dann, oder man hat dann ein zweites Programm geschrieben, das nennt sich dann Reaper, der versucht hat, der auch von System zu System gesprungen ist, geguckt hat, ob der Creeper-Virus dort läuft, und dann diesen Prozess hätte den dann beendet.
Und sich selber auch.
Genau. Dann. So, und wenn also
ein Bereinigungsvirus.
Ja, ja, genau. Also wenn jetzt Creeper der erste Virus war, dann war Reaper der erste Antivirus irgendwie, ja.
So ein bisschen, ja. Verrückt.
Ja.
Okay.
Genau, also das war 71. Ja, cool. Das ist so der, meines Erachtens, so der erste Virus.
Die ersten bekannten Spielereien in dem Gebiet.
Richtig.
Könnte man sagen.
Und 10 Jahre später kam dann meines Erachtens auch ein sehr interessantes Stück Software. Das ist nämlich der erste Bootsektor-Virus gewesen. Und das ist von einem 15-Jährigen geschrieben worden, Richard Scranter, der das auch geschrieben hat, um seine Kumpels zu ärgern. Der verbreitete sich über Disketten. Und hat damals das Apple II Betriebssystem infiziert und sich halt dann über diese Floppy Disks weiter verbreitet und war, wie gesagt, auch hat keinen wirklichen Schaden angerichtet, sondern hat bei jedem 50. Reboot ein kleines Gedicht vorgetragen. Ja, das haben wir ja am Anfang schon
Das haben wir schon gehört.
Genau, das ist hier The Elk Cloner.
Fast vollständig.
Genau, The Program with the Personality. Also das hat einfach nur bei jedem 50. Reboot hat das eben nur dieses Gedicht angezeigt und mehr nicht.
Ich meine, das ist tatsächlich poetisch für einen 15-Jährigen. Gar nicht mal schlecht.
Ja, gar nicht schlecht, ne?
Und genau, also beim Elk Cloner war es auch noch so, dass es ging nur um den Bootsektor der Disketten und das heißt, der war auch nur aktiv, wenn von der Diskette gebootet wurde, was man damals aber sicherlich noch deutlich häufiger gemacht hat als jetzt. Und wenn aber von der Diskette gebootet wurde, dann war der im Speicher und hat sich auch auf alle Disketten, die währenddessen eingeschoben wurde, eben auch dort in den Bootsektor geschrieben. Wenn man das System aber neu gestartet hat oder von anderen Diskette, dann war das im Prinzip wieder bereinigt und wirklich nur für die Zeit des Bootens von der Diskette war der Elk-Cloner aktiv.
Genau. Ja, was hast du gemacht, als du 15 warst?
Ich glaube, da habe ich kaum noch von Disketten gebootet. Okay. Das war ein bisschen früher. Ja. Aber ja, ich habe auf jeden Fall keinen Elk-Cloner geschrieben.
Ja. Gut. Einen weiteren Punkt, den ich mir da noch aufgeschrieben habe, der glaube ich ist auch relativ wichtig, und zwar ist das 1984, und zwar hat Ken Thompson, den sollte man schon kennen, er hat auf der einen Seite mit C entwickelt und auch das Unix-System mitentwickelt, hat 1984 einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Reflection on Trusting Trust. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil er dort ein bisschen skizziert. Wir haben dann, da gab es auch noch keine richtigen Computerspiele, also hat man irgendwie angefangen, sich kleine Challenges zu gegenseitig, also Programmieraufgaben zu stellen. Und eine davon war dann eben, so ein Backdoor eben zu bauen. Und als allererstes wurde das in das Login-Programm integriert. Also das ist dafür zuständig, dass eben der Benutzername und das Passwort abgefragt wird. Und wenn man dort eben einen Backdoor hat, dann kann man eben, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie es gemacht wurde, aber mit irgendeinem speziellen Kürzel kann man dann eben trotzdem in das System rein. Aber er hat natürlich gesagt, naja, aber jeder, der in diesen Source Code reinguckt, in dieses Login-Programm, würde natürlich diese Backdoor finden. Also hat er es dann anders gemacht, und zwar hat er dann die Backdoor in den Compiler eingebaut. Und jedes Mal, wenn das Programm Login gebaut wurde, dann hat er eben nochmal zusätzlich dieses Stück Software, diese Backdoor. Den Backdoor-Code quasi mit eingebaut.
Genau.
Da hat er gesagt, naja.
So dass man es also nicht mehr sehen konnte, wenn man sich den Source-Code von Login angesehen hat.
Genau, exakt. Aber er hat natürlich gemeint, naja, aber dann kann ja jeder, der in den Compiler-Code reinguckt, der sieht ja dann, dass dann die Backdoor da drin ist. Also kann man den in den Compiler-Code integrieren, der den Compiler baut. Und ich finde, man nutzt auch Compiler, um Compiler zu bauen. Und daran kann man eigentlich schön sehen, dass das mit diesem Vertrauen ganz schön schwierig ist auf Computersystemen.
Ja. Definitiv.
Er hatte dann am Ende noch, was ist die Moral von diesem Aufsatz? Er hat dann geschrieben, the moral is obvious. You can't trust code you did not totally create yourself. Especially code from companies that employ people like me.
Ja, ich meine, hat er irgendwie recht. Aber es ist auch enorm unpraktikabel, sich seine gesamte Codechain selber zu schreiben. Und vor allem den Compiler für die Toolchain müsste man dann ja irgendwie in Assembly schreiben oder so.
Ja.
Also irgendeinen Compiler braucht man ja, der ja irgendwie gebaut werden muss. Und ja, Also es ist wirklich ein starker Aufsatz. Hat er da nicht auch irgendwie, gab es da nicht einen Turing Award für oder sowas?
Er hat diesen Aufsatz geschrieben, weil er den Turing Award bekommen hat, so glaube
ah,
ich
war das. Ah, okay. Genau,
das war so ein Invited Paper mit drei Seiten irgendwie.
Genau.
Wo er dann auch nochmal Danke sagt, dass dann auch einige sagen, er hätte irgendwie Unix entwickelt. Und er meinte, ja, nee, er war einer von denen, die das mitentwickelt haben. Hm. Und er hatte da irgendwie nochmal ein paar Sachen eben genauer beschrieben. Aber hat mich, als ich das gelesen habe, es gibt ja ein Journal, das den ungewöhnlichen Namen hat, Proof of Concept or Get the Fuck Out of Here. POC, O und dann die zwei O-Striche und dann GTFO. Und in diesem, das sind meistens auch keine richtigen akademischen Artikel, die dort veröffentlicht werden. Meistens so coole Hacks, würde ich mal sagen. Und da gab es, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, ich wusste, dass ich das schon mal gelesen habe und das fand ich eine richtig coole Idee. Und zwar ist da ein Aufsatz drin, der heißt Deniable Backdoors from Compiler Bugs von Scott Bauer, Pascal Koch und John Rieger. Und die haben einfach mal die Idee aufgeworfen, dass es ja so ein Compiler auch einen Bug hat. Und zwar nicht wenige. Mhm. Meistens kriegt man die gar nicht mit, sondern das sind Bugs, also das sind meistens sehr, sehr schwierig zu finden. Nichtsdestotrotz, er hatte da an den Anfang geschrieben, dass zur aktuellen Zeit, wo er das geschrieben hat, von GCC, dem GNU Compiler Collection, 3200 offene Bugs sind mit der Priorität P1 und P2. Das sind also auch gerade nicht wenige, die da am Start sind. Und er hat sich da einfach mal einen Bug rausgesucht. Die haben den auch nicht selber gefunden, aber der meinten sie, dass der würde sich da ganz gut eignen. Das ist jetzt auch ein bisschen schwer zu skizzieren. Sie haben da irgendwie eine Abfrage, if 5 modulo, Klammer auf, 3 mal x, Klammer zu, plus 2, ungleich 4. Und eigentlich sollte dieses Statement, false sein. Und wenn du aber da reingehst, dann würde sie haben jetzt so built-in abort, also das heißt, sie brechen jetzt an dieser Stelle ab. Und jeder normale Compiler würde da jetzt nicht reingehen, weil dieses Statement da oben falsch ist. Und sie haben jetzt dort dann einen Compiler gefunden, der aber diesen Bug hat. Das heißt also, der geht eigentlich in diese Funktion, in diese Bedingung rein. Und das ist, und was sie jetzt gemacht haben, um das einfach zu skizzieren, wie sowas möglich wäre, sie haben jetzt genau so eine Bedingung genommen und haben das Programm sudo gepatcht. Also sie haben das gepatcht, sie mussten das schon ein bisschen abwandeln und haben dann dort aber ein ähnliches Statement mit integriert, was jeder normale Compiler würde da jetzt, da würde er überhaupt nicht reingehen. Aber wenn du eben diesen speziellen Compiler hast und würdest mit diesem Compiler dein sudo bauen, dann kannst du dir eben die Privilegien von Root geben, weil er nur in diesem Fall dann wirklich in diese Bedingung reingeht. Und das ist natürlich in dem Sinn, also ich finde das besonders elegant auf der einen Seite, weil sowas würde natürlich durch, also ein Entwickler würde das nicht merken, weil der würde natürlich sagen, dass diese Bedingung natürlich nie eintrifft, also kann dieser Fall gar nicht existieren. Dann selbst Fuzzing Code würde da vermutlich gar nicht drüber stolpern. Also das ist natürlich schon eine sehr perfide Art, eine Backdoor zu bauen. Ne?
Verstehe. Also man konnte sich irgendwie Rechte geben, wo man sie eigentlich nicht haben sollte, nehme ich an.
Genau. Und eben über diese Bedingung, die eigentlich immer falsch sein sollte, aber bei diesem Compiler, der eben, sag ich mal, kaputt ist, bei dem ist dann diese Bedingung wahr geworden. Und das ist halt eben das Perfide da dran. Und der Code schaut in Ordnung aus, ist alles in Ordnung. Aber wenn du halt einen Compiler hast, der einen Fehler hat, dann aktivierst du eigentlich diesen Backdoor.
Verstehe. Also nochmal einen Schritt, also wie du gesagt hast, man muss den Source Code von sudo dafür anfassen.
Genau.
Aber sehr subtil, so dass es nicht auffallen würde.
Ganz genau.
Und mit dem richtigen Compiler kompiliert hat man dann seine Backdoor.
So ist es.
Ja, cool.
Das ist ganz schön fies, ne?
Ja, das ist gemein. Also es gibt ja auch diese Wettbewerbe, Backdoors in Code einzuschmuggeln, so unerkannt wie möglich. Mhm. Ich habe vergessen, wie es heißt. Da gibt es so eine Reihe, die ist auch recht bekannt. Und da sind auch schon mal irgendwie so ein paar Codeschnipsel vorbeigeflattert, wo man es wirklich nicht sieht, was wirklich sehr, sehr subtil ist. Oder auch teilweise schon mal ein paar Bugs, wenn man sich die Patches angeguckt hat, wo wirklich ein kleiner gleich statt einem kleiner steht oder sowas und das macht einem alles kaputt. Mhm. Also auch unabhängig vom Compiler reichen teilweise einfach schon marginalste Source-Code-Änderungen, die verheerende Folgen haben können. Ja, aber das ist auch wirklich schön, ja. Hat sich mal jemand hingesetzt und einen Compiler gefunden, einen seltenen. Ja.
Genau, also wie gesagt, diese Bugs sind nicht also das ist natürlich nicht ganz so einfach, so einen schwerwiegenden Bug zu finden, aber es gibt die da draußen und die sind auch sicherheitsrelevant. Also es ist nicht so, dass du sagst, naja, geht halt dein Compiler nicht, sorry, sondern die können schon sicherheitsrelevante Auswirkungen haben.
Ja.
Jo.
Naja, gut, aber allgemein, ne, Bug ist Bug. Je nachdem, wen du fragst.
Ja.
Blick zum Linus.
Ja.
Also auf Security oder einfach nur so. Bug ist Bug.
Das stimmt natürlich, ne?
Gut.
Ja. Genau, und dann.
Gut, wir waren bei
On Trusting Trust. Genau, wir waren bei Reflection on Trusting Trust von Ken Thompson. Und ich glaube, dann gibt's so den letzten Teil, der dann auch die Geschichte abschließen soll. Das ist der Morris-Wurm. Also das, wie der Name schon sagt, das ist jetzt eher ein richtiger Wurm. 1988, also 4 Jahre später. Und der ist von Robert Morris entwickelt worden. Und also das ist Wurm, vielleicht können wir da auch gleich eingehen. Also ein Wurm ist eben ein Stück Software, das sich automatisch in andere Systeme dann infiziert. Das heißt, also da braucht man jetzt nichts, kein Zutun mehr, sondern wenn das Programm mal gestartet ist, das sucht sich dann seinen Weg durch das Netzwerk und findet Systeme, die schon vielleicht eine Schwachstelle haben oder ähnliches. Und wenn die eine Schwachstelle haben, würde dann dieser Wurm eben sich dort wieder ausführen. Und würde dort eben das Gleiche wieder probieren, würde dort dann wieder versuchen, andere Systeme zu infizieren. Da braucht man jetzt nichts, da ist kein Zutun notwendig. Und bei dem war das so. Interessanterweise, diese Infektionsstrategien sind dort insgesamt 3 Stück integriert und eine davon, ich dachte, die hätten wir auch mal diskutiert, und zwar als wir über Stack-Based Buffer Overflows gesprochen haben. Das ist nämlich so der eine, eigentlich so der erste Exploit, der mal einen Stack-basierten Buffer Overflow ausgenutzt hat, und dass er im Nachhinein sagte, dass er auch mit diesem Virus oder mit dem Wurm zeigen wollte, dass diese Stack-Based Buffer Overflows ein Problem sind und dass man die ausnutzen kann. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig. Kann man natürlich immer sagen, ach, das habe ich ja nur gemacht, um ein bisschen Spaß zu haben oder um irgendwas zu zeigen. Also das ist, sei mal, ein bisschen dahingestellt, aber das war zumindest eine Infektionsstrategie. Und zwar gab es dort einen Buffer Overflow in Finger D, dem Programm. Und damit konnte man eben den Buffer zum Überlaufen bringen und konnte dann dort eigenen Code ausführen. Und das natürlich noch super einfach, weil es gab natürlich noch keinerlei Mitigation-Strategien, die wir auch in der Folge ein bisschen besprochen haben. Das war aber nur eine der Infektionsstrategien.
Das war natürlich remote.
Ja, genau, richtig.
Der Finger D, also ein Daemon, der läuft. Also man konnte von außen im Prinzip exploiten und das war dann ja wahrscheinlich auch eine der Verbreitungsstrategien.
Richtig, ganz genau. Das war also eine. Die zweite Strategie war über RSH. Das ist also der Vorgänger von SSH, von dem Secure Shell. Ist R, steht glaube ich für Remote Shell, womit man also auch auf einem anderen System, auf einem Unix-basierten System eben Kommandos ausführen kann. Und dort hat diese die zweite Infektionsstrategie war einfach Passwörter ein bisschen durchprobieren. Und meistens findet man dann relativ schnell irgendwie sowas wie Admin oder ähnliches und dann hat man direkt Zugriff auf das komplette System und kann sich dann eben auch wieder weiter verbreiten. Ja.
Okay.
Das war die zweite, ja?
Ach so, nee, gibt's noch eine dritte?
Genau, es gibt noch eine dritte Strategie. Und zwar auch in den 90er Jahren ist Sendmail, der MTA relativ bekannt geworden. Also das ist ein Programm, was eben Mails bekommt und weiterleitet. Und Sendmail ist da auch durch ganz viele Memory Corruptions eigentlich aufgefallen. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch gar nicht mehr so viele Leute, die wirklich Sendmail benutzen. Und da gab es eine Code Execution und zwar aber durch einen Debug-Befehl. Das heißt, du konntest da gab es ein Debug-Kommando und dahinter konntest du dann einfach Shell-Befehle schreiben und dann hat er die ausgeführt.
Schön.
Ja, ja wenn du was debuggen musst, dann
klar.
Brauchst du da schon ein bisschen Flexibilität.
Da war das noch nicht so verbreitet mit Release und Debug-Builds und im Release-Build hat man das halt eben nicht angeschaltet. Na gut.
Mittlerweile,
aber
der Source-Code von dem Morris-Wurm, den kann man sogar teilweise im Computer-Museum betrachten. Cool. Also ich habe ein Bild gefunden, wo die Diskette, ich meine, es ist einfach nur eine schwarze Diskette, steht in so einem Glasding drin. Wahrscheinlich, es wird sowieso kein Floppy-Disk mehr geben, was das lesen kann. Aber das ist halt da in diesem Glaskasten, da steht drüber der erste Internetwurm.
Ja, schön.
Aber interessanterweise hat der deutlich deutlich Schaden angerichtet, aber auch nicht wirklich bewusst in dem Sinn, dass der gewollt Schaden anrichtet, sondern der hat eben einen Fehler begangen. Und zwar hat dieser Morris-Wurm eben nicht überprüft, ob ein System schon von dem Wurm befallen ist. Was bedeutet, wenn ein System schon befallen ist und da läuft ja dieser Wurm, der wieder andere versucht zu infizieren, der würde dann eben nochmal infiziert werden. Und dann haben wir sowas Ähnliches wie eine Forkbomb. Eine Forkbomb ist unter Unix, dass man eben einen Prozess startet und dieser Prozess startet wieder einen Prozess und der startet wieder einen Prozess und irgendwann sind die Systemressourcen einfach am Ende und dann hängt der Computer. Das ist sehr ärgerlich auf einem Remote-System, wo man dann auch erstmal abwarten muss, bis der Kernel irgendwann den Prozess abschießt und dann wieder drauf kann. Aber das führt natürlich erstmal zu so ein kleiner Denial of Service. Und das gibt da, glaube ich, von der Bash gibt's da irgendwie einen ganz eleganten, so irgendwie 8 Zeichen oder 10 Zeichen. Wenn man die in die Shell-Kommando eintippt, dann hat man genau diese Fork-Bombe. Und da hat man eben das ähnliche Verhalten, dadurch, dass der Virus sich wieder auf einem anderen System oder der Wurm wieder infiziert hat und dann wieder andere Systeme geguckt hat und das ursprüngliche System wieder gefunden hat, hat er denn eben wieder. Und damit ist es schon so passiert, dass halt einige Systeme wirklich nicht mehr erreichbar waren. Und das war damals Schaden. Ich habe eine Arbeit gelesen, die schätzt, dass 10% des damaligen Internets von diesem Morris-Wurm befallen waren.
Das ist schon ordentlich.
Schon, ne?
Und ich lese hier auch gerade, günstig war das wohl nicht. Also er wollte damit eigentlich die Computer zählen.
Ja, das habe ich auch. Ich wusste bloß nicht, ob das wahr ist. Ja,
was? Keine Ahnung. Vielleicht wurde das auch nur hinterher gesagt.
Zähl hier
und eben durch den Fehler, der ich wollte nur mal gucken, wie viel gibt es denn so? Also ja, da hätte er doch anrufen können. War das nicht zu der Zeit, wo noch irgendwo der John Postel in seinem Zimmer saß und eine Liste der IP-Adressen hatte, oder? Aber genau. Und er hat wohl auch direkt danach ist ihm das dann aufgefallen. Er hat noch versucht, irgendwie den Schaden zu begrenzen und hat verschiedenste Administratoren informiert und hat das auch nie geleugnet irgendwie. Mhm. So, hups, ist halt passiert. Und der wurde tatsächlich dann 1990 verurteilt wohl, laut Wikipedia, zu einer 3-jährigen Bewährungsstrafe, 400 Sozialstunden und 10.000 US-Dollar. Mal ein kleines Fehlerchen. Ups, ja. Nicht geguckt, ob schon infiziert. Und nochmal.
Und das für Computer zählen, du. Eieiei.
Das fürs Computer zählen, ne? Hätte er mal lieber die klassische Inventur gemacht. Ja. Mit einem Block und einem Stift. Ja.
Hätte er mal lieber Schafe gezählt.
Aber wo du eben Forkbomb gesagt hast und diesen schönen, eleganten Befehl für die Band.
Ja.
Da habe ich irgendwie, ich glaube letztes Jahr oder so, ging das mal bei Twitter rum, hat sich tatsächlich irgendwie ein 15-Jähriger oder so diesen Befehl der Forkbomb, großer Hacker war das, der Befehl der Forkbomb auf den Unterarm tätowieren lassen und dann hat er das stolz fotografiert und getweetet und dann hat er tatsächlich irgendwie eine Pipe vergessen oder so und der Befehl war auch noch falsch und hat überhaupt nichts gemacht und der hat ihn jetzt halt auf dem Unterarm so einmal quer drüber. Tja. Naja,
was willst
so kann es gehen. Was willst du machen, ja.
Ja, schön.
Gut, das war
aber also Morris. Ich glaube, der Morris, der hat also die 10.000 wieder drin. Ich glaube, der ist mittlerweile beim
Professor
beim MIT oder so. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, dem geht's, glaube ich, jetzt nicht so schlecht.
Ja, nicht nur. Der hat auch einen Online-Shop aufgebaut, mit Paul Graham zusammen und den haben sie 1998 für knapp 50 Millionen Dollar an Yahoo verkauft.
Ach, und wirklich? Ja, ich meine, die Geschichte mit Paul Graham, die kenne ich, aber dass der Morris da mit dabei war, das wusste ich gar nicht. Ach, ist ja witzig.
Also ich denke, spätestens danach konnte der den Kredit zurückbezahlen, den er aufnehmen musste, um sein Bußgeld zu bezahlen. Ja, und dann hat er diesen Y Combinator mitgegründet, diese Startup-Hochziehmaschine. Ja, also ich denke, finanziell muss man sich da jetzt erstmal keine Sorgen machen.
Keine Spenden sammeln jetzt.
Nee. Hoffe ich, keine Ahnung. Ja, witzig. Wollte er die Computer zählen.
Ja, da hat er auch gemacht. Dann halt auch nicht wirklich. Also
weiß man nicht. Ja. Einige doppelt wahrscheinlich. Ja. Oder dreifach, ja. Ja, hat dann plötzlich geknallt und ging dann halt auch ganz schnell, ne? Das ist dann das, was man vielleicht vergisst, so, aha, lassen wir den mal los und auf einmal kaboom irgendwie. Das ist bei diesen Würmern eben das Problem, die sich selbst replizieren, das kann schnell mal aus dem Ruder geraten.
Genau, wir werden nachher wahrscheinlich noch ein kleines oder wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen. Normalerweise gibt es irgendwie, damit das eben nicht passiert, gibt es irgendwie irgendein Identifikationsmerkmal, womit man erkennt, dass das System davon schon befallen ist. Oder bei Viren hat man das Gleiche. Man braucht irgendwo ein Indiz, wo man weiß, diese Datei ist schon infiziert, da brauche ich jetzt nicht nochmal dran. Ja. Und ja. Sind wir ja, also ich glaube, mit der Geschichte sind wir jetzt auch soweit durch. Vielleicht jetzt hatten wir Würmer schon ganz kurz erklärt, was ist jetzt der Unterschied zu einem Virus. So ein Virus ist, also ein Computervirus, man muss hier noch eine Interaktion machen und zwar meistens muss man irgendwas ausführen. Entweder sind es Makros in Office-Dokumenten oder es ist eine Binary-Datei, also irgendwas muss man tun. Und wenn man das gemacht hat, wird eben auch Schadcode ausgeführt und dort gibt es dann meistens eben auch eine Infizierungsstrategie. Das heißt also, der Virus sucht sich dann bei der Ausführung des Programms andere auszuführende Programme und würde sich dann eben dort dranhängen in der Hoffnung oder dass dann auch, wenn jemand irgendwie das Binary mitkopiert oder auf Floppy Disk irgendwo von A nach B trägt, ist eben das andere System damit dann auch automatisch davon infiziert. Aber hier ist nochmal eine Interaktion notwendig. Man muss diese Datei ausführen. Genau. Das gibt es jetzt in beliebig komplex. Es gibt sogar so mutierende Viren, die dann auch anfangen, ihre Instruktionen, die Reihenfolge vielleicht auch ein bisschen zu ändern oder dann auch anfangen, gewisse Elemente zu verschlüsseln. Das heißt, es gibt auch verschlüsselte Viren, die dann den eigentlichen Payload verschlüsseln, um einfach die, um die Identifizierung dann eben so schwer wie möglich zu machen. Es gibt das Ganze sogar noch schwieriger. Es gibt das Ganze so polymorphe Viren, die dann bei jeder Kopie eigentlich den eigentlichen Payload, die Infektionsstrategie wieder erneut verschlüsseln. Das heißt also, das macht es eben noch schwieriger, irgendwelche Patterns zu finden, irgendwelche Merkmale zu finden, um diesen Virus eben zu erkennen.
Also wenn man jetzt signaturbasiert suchen will, also im Prinzip den anhand von Bytecode-Mustern erkennen will, ist das sehr schwer, weil der jedes Mal anders aussieht.
Genau, ich hatte ja schon vorhin gesagt, meistens haben die solche Magic Numbers irgendwie hinzugefügt, womit die eben erkennen, ach, das ist jetzt ein Binary, da bin ich, da habe ich mich schon dran gehängt, weil ansonsten eben was Ähnliches passiert, entweder wird das Binary immer größer und immer größer und immer größer, was natürlich dann auch sofort auffallen würde, oder wie in dem Fall von dem Morris-Wurm, legt man halt mal schnell das Internet lahm.
Ja. Okay.
Ja.
Ja. Also und diese Verschlüsselung, vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dann irgendwie ein Schlüssel eingegeben werden muss bei Ausführen der Datei oder sowas. Diese Verschlüsselung dient im Prinzip einfach nur dazu, das Byte-Muster der Datei oder des Viruses anders aussehen zu lassen, damit es halt von signaturbasierten Virenscannern nicht so leicht wiedererkannt werden kann. Also das heißt, da wird im Prinzip einfach ein kleiner Stub vorangeschoben, eine Decrypt-Routine mit einem fest einkodierten Schlüssel, die ausgeführt wird bei Ausführung und die entschlüsselt im Prinzip den Rest des Binaries, sodass dann wieder der Viruscode entsteht, wenn das entschlüsselt ist.
Genau, ja. Ja, es gibt vielleicht, also ich finde, wo man es ein bisschen deutlich macht, wie denn diese Infektionsstrategie so funktioniert. Wie schafft man es jetzt, dass, wenn man etwas ausführt, dass dann ein Stück Code woanders wieder läuft? Und vielleicht am allereinfachsten, es gibt, ich glaube, das ist auch ein Forscher oder zumindest arbeitet er in der Lehre, Avi Kak, und der hat den Foo-Virus geschrieben, Foo-Virus. Also in Python. Und das ist einfach nur ein kleines Programm. Das sind vielleicht, ich guck mal, das sind hier ja 30 Zeilen Python-Code. Und da kann man es relativ schön erkennen, das Programm, wenn man das ausführt. Das sucht sich jetzt ganz speziell eben keine .Python-Datei, weil es eben jetzt nur zu eben für die Lehre da ist. Es sucht sich sogenannte .foo-Dateien und wenn es eben so eine .foo-Datei im aktuellen Ordner findet, dann wird es eben ein Stück Python-Code kopieren und wird sich dann eben an das Programm ganz oben eben mit dranhängen. Ja. Und eigentlich mehr macht das jetzt eigentlich in dem Sinne schon nicht und dadurch, dass es sich eben ganz oben dran hängt, dort ist dieses User-Bin-Environment Python, das führt die 3-4 Import-Dateien, die Libraries noch mit ein und dann kommt eben direkt der Code-Block, der eben dafür zuständig ist, sich wieder weiter zu infizieren. Also in dem Fall sind es jetzt nur Print, aber es zeigt einfach ganz gut, wenn man eben dann dieses Stück Python-Code ausführt, das sucht sich dann diese Foo-Datei und hängt sich dann eben dort schon mit dran. Und wenn man dann eben unter Umständen diese Datei ausführen würde, würde sich das eben dann wieder verbreiten. Also bei so Skriptsprachen, wo es eigentlich keinen direkten Binärcode gibt, sondern meistens hat man immer den Source Code da, ist es eigentlich recht schön klar, dass es eigentlich wirklich einfach ist, so ein Virus zu schreiben, wenn man bei dem Einführungsbuch für die Programmierung, bei dem Kapitel Dateihandling irgendwie, wenn man das nochmal durchgearbeitet hat, dann hat man eigentlich schon alle Voraussetzungen, um eben so einen kleinen Virus zu schreiben.
Genau. Da kann man es halt schön sehen, ne, bei den Skriptsprachen. Also nochmal kurz, die werden eben interpretiert. Das ist halt im Gegensatz zu kompilierten Sprachen, wo der Source Code in ein Binary oder in Maschineninstruktionen kompiliert wird, die dann als ausführbare Datei in einem Format vorliegen, hat man bei Skriptsprachen im Prinzip einfach sein Source Code, also man schreibt seine Statements und die werden bei Ausführung interpretiert und ausgeführt. Und da kann man halt viel leichter sehen, wenn man sich eben so eine Skriptdatei mal ansieht, vor und nach Ausführung des Viruses, sieht man dann halt einfach ganz schön, was da hinzugepackt wurde. Mhm.
Ja, genau. Das gibt es natürlich auch für Binärdateien. Da ist es ein kleines bisschen komplexer und umfangreicher. Ich habe ein kleines Beispiel, das ist jetzt schon deutlich größer, das sind irgendwie 360 Zeilen, das ist eine C-Datei, die sich dann eben an andere Binaries hängt. Jetzt muss man verstehen, bei Linux-Systemen auch Binärdateien haben ein Dateiformat, ähnlich wie eine Bilddatei, irgendwie was wie ein PNG oder ein JPEG, da gibt es auch einen Header, da gibt es halt auch gewisse Metainformationen und das gleiche Prinzip haben wir auch bei einer Binärdatei. Und unter Linux ist es eben das ELF-Format. Jetzt muss ich überlegen, genau, das war Executable and Linkable Format, ELF. Unter Windows...
Linking, ja.
Linking? Dann habe ich mir hier falsch aufgeschrieben.
Executable and Linking.
Ah, okay, dann habe ich mal. Ich, ja. Okay. Unter Windows, glaube ich, ist das Portable Executable Format, also PE-Format. Genau, also das ist auch einfach eine Datei. Das ist die, unter Windows ist es die .exe-Datei, ja, die man dann eben ausführen kann.
Genau.
So, was dieser ELF-Virus jetzt macht, ich habe mir den Source-Code ein bisschen angeguckt und der ist jetzt auch nicht schwer. Das ist jetzt auch keine besonders schwierige Infektion, aber es zeigt einfach auch schon relativ schnell, wie einfach es eigentlich funktioniert. Und zwar, was dieser Virus macht, wenn man diese C-Datei jetzt kompiliert und dann diese ausführt, die sucht sich dann eben ähnlich wie das andere. Sie sucht sich eben andere Binary-Dateien in dem gleichen Ordner. Das ist natürlich jetzt auch nur, um klarzumachen, dass sich der jetzt nicht wirklich weiter verbreitet, sondern eben nur in einem einzigen Ordner erstmal losgelassen wird und darüber hinaus nicht weiter agiert. Und was der jetzt im Prinzip macht, er liest die andere Binärdatei komplett ein, kopiert sich selbst hin und packt die normale Datei ans Ende ans Ende des Viruscodes. Wie gesagt, das ist jetzt eine relativ stupide Variante. Also er nimmt seinen eigenen, die eigene Binärdatei und nimmt den normalen Code und hängt sich dahinter hin. Das führt jetzt dazu. Das
stülpt sich einmal drüber.
Richtig, quasi. Stülpt sich einfach drüber. Und ich hatte mich dann bei, als ich den Source Code gelesen habe, man muss dort nämlich in einem Define-Block nämlich angeben, wie groß das Binary ist. Und das braucht er natürlich, weil der nämlich, der muss ja wissen, wo die normale Datei wieder anfängt, weil die Idee ist natürlich, dass der kurzzeitig den Infektionscode ausführt, aber dann, das soll man natürlich nicht merken, sondern es soll natürlich, dass die normale Binärdatei soll natürlich wieder ausgeführt werden. Und was der Code macht, der führt natürlich dann seine, die zweite Infektionsroutine ist einfach bloß, das war der Viruscode, irgendwie mit so einem Print-Statement und danach wird von der Datei, die ich gerade ausführe, wird einfach die Datei eingelesen, die Binärdatei eingelesen und dann wird mit einem Exec einfach das ausgeführt, was man gerade im Speicher hat. So ist das eigentlich, ich sag mal, das ist relativ simpel, wie sowas ausgeführt wird. Das gibt deutlich kompliziertere Infektionsmethoden, aber das funktioniert schon wunderbar und ist
ja.
ja, würde auch schon, also erfüllt auch schon den Zweck eines Virus, indem er sich dann eben weiter verbreiten kann. Und dann, wenn der andere Code ausgeführt wird, der macht dann eben das Gleiche. Jedes Mal sucht sich eine andere Binärdatei und hängt sich dort eben wieder dran. Ne?
Ja. Ja, cool.
Ja, das ist einfach bloß einfach.
So einfach kann das ja sein.
Genau, einfach nur um zu zeigen, wie einfach das eigentlich mittlerweile geht. Also es gibt da eben dann diese Such- und Infektionsstrategien. Grundsätzlich unterscheidet man eben, also ja, man führt so eine ein infiziertes Programm aus. Das infiziert sich dann wird das andere Programm eben infiziert und wenn das wieder ausgeführt wird, sucht es sich eben wieder eine neue Datei und so hat man quasi einen Infektionszyklus gebaut, der dann immer wieder, und damit, das ist ja schon dieser sich selbst verbreitende Virus, jedes Mal, wenn der ausgeführt wird, sucht er sich eben ein neues Ziel und hängt sich dort eben dran. Ja.
Ja, cool.
Ja, ich würde mal sagen, also was ich jetzt noch habe, so es gab, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich musste jetzt überlegen, auf welchem Kongress das war. Da gab es einen Vortrag von Ben Cox, Dive into the World of MS-DOS Viruses. Das war der 35C3, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 2018. Genau, und wir hatten ja damals, ich fand den damals eigentlich schon recht amüsant, was er eben gemacht hat. Er hat eben so, ich weiß gar nicht wie viele, irgendwie zigtausende an MS-DOS-Viren genommen und hat einfach geguckt, wann die zu einem gewissen Zeitpunkt aktiviert werden. Also es gab dann eben auch Viren, die eben etwas nur einem ganz bestimmten Zeitpunkt gemacht haben. Ja, einem, was weiß ich, einem Schaltjahr oder an einem ganz speziellen Datum ist irgendwas Lustiges einfach passiert, ja. Und der hat eben sich so ein kleines Framework geschrieben, womit er das analysiert hat und hat eben geguckt, was die Viren machen. Und auch dort hat man gemerkt, dass das eigentlich keiner von denen war in dem Sinne wirklich wirklich ein Schadcode, sondern es wurden sogar teilweise richtig coole Animationen gezeigt. Hayok the Chaos wurde dann irgendwie in blinkender Schrift angezeigt oder solche Sachen. Ja. Genau. Das kann man hier nochmal erwähnen, da gibt es eben er stellt auch ein paar von den Viren vor und zeigt auch, wie das eben dort war. Ich glaube, bei MS-DOS-Binaries ist es sogar ein kleines bisschen einfacher. Es gibt am Anfang so eine Tabelle an Funktionen, die ausgeführt werden. Und da hat er sich einfach in die allerersten Eintrag reingeschrieben, hat seinen Code ausgeführt, den Binärcode konnte er dann einfach ans Ende der Binary-Datei mit dranhängen und hat dann danach eigentlich die ursprüngliche Datei aufgerufen. Also so MS-DOS-Binaries waren relativ simpel gestrickt und damit konnte man einfach so diese Infektionsstrategie relativ effektiv eigentlich nutzen.
Okay, verstehe.
Genau.
Cool.
Ja, ich hätte jetzt noch wir könnten jetzt auch noch mal ganz kurz über so Computerwürmer, wie die so grundsätzlich funktionieren, sprechen. Wir hatten ja gesagt, dass ein Wurm eben, also man spricht hier von self-contained, also der braucht nichts, wenn der einmal ausgeführt wird, dann sucht er sich seine Ziele, infiziert die Ziele und macht dann eben weiter. Das heißt, es gibt eben diesen Bootstrapping, man muss das einmal ausführen und dann verbreitet er sich allerdings selber, man braucht keine Binärdatei mehr ausführen.
Und im schlimmsten Fall halt eben exponentiell auch.
Ja, ne? Genau.
Und dann wird das sehr schnell sehr groß.
Genau. Haben wir ja jetzt auch bei Corona den gleichen Punkt. Meistens braucht der allerdings Netzwerksupport, damit der eben andere Systeme eben finden kann, um sich dann eben von Maschine zu Maschine irgendwie durchzuhangeln. Da gibt es jetzt auch verschiedene Strategien. Wie kann diese Infektionsstrategie dort funktionieren? Die erste Strategie haben wir auch schon bei dem Morris-Wurm gesehen. Das heißt, ich probiere einfach mal ein paar Passwörter durch. ich weiß nicht, wer von euch da draußen einen Linux-Server im Internet betreibt. Meistens kann man dort relativ schnell in den SSH-Logs sehen. Ich glaube, man braucht das irgendwie, weiß ich nicht. Man müsste mal gucken, wie lange es dauert, bis der erste Versuch ist. Mhm. Das dauert wahrscheinlich irgendwie ein paar Minuten und dann ist der erste Antrag, dann ist irgendein Wurm, der sofort über SSH versucht, ein paar Passwörter durchzuprobieren. Ich habe mal nochmal in meine Logs geguckt, was auch sehr häufig ist. Man versucht mittlerweile die Standardpasswörter von einem Raspberry Pi durchzuprobieren. Also es kommt dann, ich habe ein paar Einträge mit Invalid User Pi. Und natürlich wird auch der Root, der Administrationszugang wird natürlich auch versucht. Also wenn ihr da draußen einen Server habt und den könnt ihr über SSH erreichen, dann guckt mal in eure var-logout.log-Datei, da findet ihr die ganzen Einträge und werden wahrscheinlich schon ein paar sein. Und das ist eigentlich schon eine Wurmstrategie, jetzt in dem Fall so ein SSH-Brute-Force-Wurm, der sich versucht einfach wahllos sich in irgendwelche Rechner eben einzunisten und wenn der ein System gefunden hat, wo die Passwörter passen, Username und Passwortpaar, dann kopiert er seinen Code eben dorthin und führt sich dort aus und dieser fängt dann wieder an eben sich zufällige IP-Adressen zu generieren und gucken, ob er irgendwo in das System reinkommt.
Ja. Genau.
Vielleicht in dem Sinne, was kann man da machen? Was gibt's da für Verteidigungsstrategien? Da gibt's ein paar. Die einfachste Strategie ist einfach ein non-default Port für SSH zu benutzen. Der Standardport ist 22. Könnte man schon mal einfach einen anderen Port nehmen, wobei das jetzt auch keine wirklich gute Strategie ist, weil wenn der Wurm vorher mal einfach schnell einen Nmap, also einen Port-Scan über den System drüber laufen lässt, dann wird er vermutlich auch den anderen Port finden. Also es ist eher nur so eine schlechte Strategie, half aber irgendwie schon.
Aber man holt sich ein bisschen aus dem Sturmfeuer raus, ne? Auf 22 kommt halt schon viel rein, einfach.
Ja. Genau, es gibt noch so ein paar.
Aber ansonsten noch. Bitte. Ja, also Passwort-Authentifizierung ausmachen für SSH ist auch immer eine ganz gute, eine sinnvolle Maßnahme, sich einfach per Public Key zu authentifizieren. Und auch überhaupt die Authentifizierung vielleicht für den Root-User zu deaktivieren, dass man sich eben nur als Nutzer einloggen kann.
Genau, es gibt noch.
Da hat man schon viel gewonnen.
Genau, es gibt noch zwei andere Strategien, die man auch noch machen kann. Das eine ist Fail to Ban. Das ist einfach mal guckt, wenn von einer IP-Adresse irgendwie schon der dritte Fehlversuch kommt, dann wird die IP-Adresse erstmal für ein, zwei Stunden gebannt und wird erst danach erst freigeschaltet. Ja. Das ist auch was man nutzen kann. Oder es gibt sowas wie Port Knocking. Das finde ich ja irgendwie eine ganz witzige Strategie. Mhm. Er schickt da ein paar krude TCP-Pakete irgendwie an bestimmte Ports ran. Also man klopft quasi an den Rechner ran. Nur wenn man eine gewisse Folge von diesen speziellen Paketen zu dem Server hingeschickt hat, dann öffnet der erst den Port. Das heißt also, von außen, wenn man einen Portscan macht, dann wäre jetzt dieser SSH-Port überhaupt nicht offen, sondern der wäre zu. Und nur wenn man eben eine ganz spezielle Paketfolge aktiviert, würde der dann öffnen. Ja, so Sesam öffne dich mäßig. Mhm,
genau. Das Anklopfen, ja.
Genau. Das finde ich auch eine ganz witzige.
Oder auch, wie in einer unserer sehr frühen Folgen, der WireGuard-Folge empfohlen, kann man auch WireGuard davor schalten als VPN-Lösung. Mhm. Weil WireGuard hat den Vorteil, dass es von außen nicht erkennbar ist, dass es läuft. Das reagiert eben nur auf anständig verschlüsselte Pakete und zeigt nicht einfach so einen offenen Port. Das heißt, damit ist es im Prinzip möglich, eine Box im Internet stehen zu haben, die für einen Portscan komplett blank wirkt, also keinen einzigen Port nach außen hin offen hat, aber tatsächlich einen WireGuard-Port offen hat und wenn man sich per WireGuard-Netzwerk verbindet, eben auf dem WireGuard-Interface alle seine Services anzubieten, da hat man auch schon sehr viel gewonnen. Je nachdem, was man da so betreibt, kann das schon enorm hilfreich sein, dass es eben nicht der ganzen Welt zur Verfügung steht, sondern eben nur jedem WireGuard-Peer.
Genau. Ist das ist ja mittlerweile eigentlich im Kernel drin, ne, oder? Also, ich weiß gar nicht, bei mir, ich habe es bei mir noch nicht drin.
Ich meine auch.
Aber ich glaube, in den in irgendeiner 5er-Version ist schon fest drin.
Ja, also kann auch, glaube ich, nicht mehr lange dauern.
Bis es.
Ich glaube sogar, dass Ubuntu 20 oder so kam doch jetzt.
Ja.
Ich meine, die haben zwar nicht den Kernel, wo das drin ist, aber die suchen sich immer so ein paar Features raus, die dann backporten. Und ich meine, WireGuard wäre in Ubuntu 20 drin.
Das müsstest du natürlich jetzt schon genau wissen.
Aber nicht 100% sicher. Das lässt sich rausfinden.
So eine kühne Behauptung.
Ja, ist drin. 2004
nice.
Ist drin, ja.
Ja, nett. Kann man also machen. Ist auch ein LTS, ne? Long-Term-Support-Dingens. Oder?
Ich glaube, auch das finden wir heraus. Ja, ist Long-Term-Support. Ja.
Yeah. Kommen wir doch weiter mit dem gefährlichen Halbwissen.
Ja. Ja, so sieht's aus.
Sehr gut.
Ja, also mal doch irgendwie wieder bei WireGuard gelandet.
Ja.
Aber, ja, ist auch, bietet sich oft an.
Ja, ne? Ist auch schön.
Bietet sich oft an.
Gut, wir waren
noch ein bisschen über Viren und Würmer.
Genau, also wir waren hier bei der Wurminfektion. Wir hatten jetzt gesagt, eben dieses Brute-Forcen von irgendwelchen Passwörtern auf anderen Maschinen. Das ist die eine Strategie. Eine andere Strategie wäre natürlich, Passwörter irgendwie mitzusniffen, das heißt mitzucapturen. Das heißt also, das Programm lauscht eben auch noch so, was an Netzwerkpaketen so vorbeikommt. Und wenn da eben eins mal unverschlüsselt ist und da loggt sich jemand über Telnet irgendwie auf einem Server ein, das heißt, Telnet ist quasi so das SSH-Pardon, nur halt in Klartext, ne? Einfach mal Klartext sprechen.
Ja.
Und dann kriegt man natürlich den Username und Passwort direkt mit. Und das wäre natürlich auch eine Strategie, um dort sich weiter zu verbreiten. Ja, und die letzte Strategie wäre dann eben eine Sicherheitslücke irgendwo auszunutzen. Das heißt also, irgendwo ist ein Netzwerkdienst, der eine Sicherheitslücke hat, der am besten ist sowas wie Remote Code Execution. Und damit kann man dann auf das andere System drauf, kann den Code ausführen und kann dann darüber eben, kann sich dann eben dort auch weiter verbreiten.
Genau, wie beim Morris-Wurm im Finger-Demon.
Ganz genau. Ja, der Morris-Wurm ist schon eigentlich so wirklich ein schönes Paradebeispiel für so diesen,
das stimmt.
Der Wurm-Prototyp.
Ja, oder wie wir es auch in den letzten Jahren oft gesehen haben, in Microsoft-Diensten auch, RDP, das Remote-Desktop-Protokoll, das hat ja jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter mal geklingelt, weil es da auch schon Pre-Authentication, Remote Code Executions gab, also vor dem Login noch, also jeder, der da irgendwie im Netz hing, war dann angreifbar oder übernehmbar sofort. Ja, das sind die unschönen Sachen.
Ja. Genau, also auch diesen, so ein Wurm, wie so diesen Brute Force SSH, der lässt sich auch sehr leicht selber eigentlich programmieren. Man generiert sich eine random IP-Adresse, man versucht irgendwelche User-Passwort-Kombinationen und wenn die jetzt erfolgreich war, dann downloadet man das Wurmprogramm und executet sich dort auf der Maschine, die man gerade geowned hat. Und dann macht man weiter. Also auch ein bisschen mehr Python ist hier notwendig, aber auch das hält sich eigentlich in Grenzen, um schon einen relativ effektiven Wurm zu finden. Und hatte ja vorhin gesagt, der versucht eben auch gleich die Standard-Login von Raspberry Pi. Also wenn jemand irgendwie versehentlich mal sein Pi über IPv6 irgendwie versehentlich im Internet hat, kann es eben relativ schnell gleich geowned werden.
Ja, wobei bei V6 hat man vielleicht noch Glück, weil der Adressraum einfach so gigantisch ist, dass man da kommt nicht mal eben so was vorbei.
Ja, stimmt. Ja.
Also V4 ist ja schon ganz gut überblickbar. Und da kann man auch schon mit einer Leitung, die groß genug ist, kann man auch mal in überschaubarem Zeitraum den gesamten Adressbereich abfahren auf einem Port. Das klappt bei V6 aber nicht, weil das einfach so gigantisch ist. hat man da vielleicht noch Glück, aber drauf verlassen würde ich mich auch nicht. Und wenn er irgendwie per V4-Adresse public im Internet hängt mit Standardpassworten, dann ist er wahrscheinlich schon geowned.
Ja. Gut.
Ja. So ein bisschen in der Geschichte weiter. Ich habe mir ein paar modernere nochmal angesehen.
Mhm.
Oder hattest du noch einen? Ich hätte jetzt was aus dem Jahr 2000.
Nee.
Okay. Das klingelt wahrscheinlich bei einigen noch. Das ist der I Love You Virus, der Love Letter.
Mhm.
Der war damals medial auch ein bisschen größer. Das war im Mai 2000. Also hat Jubiläum diesen Monat.
Schön. 20 Jahre.
Ja.
Wir feiern 20 Jahre I Love You Virus. 20 Jahre
ist das schon. Ja.
Großartig.
So sieht's aus. Und ja, das war auch eine Nummer, die etwas größer geworden ist, als der Autor sich das überlegt hatte, wie das halt passieren kann. Ja, wenn es ein Wurm ist. Und ja, also vielleicht vorweg mal so ein paar Fakten. Da weiß man halt auch immer nie, wie verlässlich das ist. Ich habe verschiedene Zahlen gelesen, aber geschätzter Schaden von 5,5 Milliarden US-Dollar. An einem anderen Artikel habe ich von 10 Milliarden US-Dollar gelesen. 45 Millionen infizierte Maschinen. Und der hat sich per E-Mail verbreitet. Unter anderem, und da sind teilweise E-Mail-Server zusammengebrochen, weil halt so viele E-Mails rausgefeuert wurden. Und ja, also die Initialinfizierung, die erfolgte über E-Mail.
Mhm.
Der Betreff war einfach nur I love you und da war eine Datei angehangen. Die hieß einfach in Caps Lock loveletterforyou.txt. Das war alles in Caps Lock geschrieben und dann ohne Caps, also klein dahinter noch ein .vbs.
Mhm.
Also war ein Visual Basic Script. Tja, da waren Leute wohl neugierig, wer denen einen Liebesbrief schreibt, und haben das tatsächlich ausgeführt, das VBS Script. Und das hat sich dann weiter verbreitet. Und zwar, also das war, ich glaube, ich habe gar nicht mehr, war noch ein recht junger Kerl.
Ich dachte auch.
Irgendwie Anfang 20 oder so. Der zu der Zeit irgendwie auch schon viel im Internet rumhing und auch irgendwie ja, Teil von so einer Underground-Hacking-Group war. Grammar Soft Group haben die sich genannt. Aus den Philippinen oder von den Philippinen.
Ja.
Und ja, der hat sich auf jeden Fall mit einigem beschäftigt. Unter anderem hat dieses VBS-Skript Microsoft Outlook missbraucht. Und zwar das Adressbuch von Outlook und diese E-Mail erstmal an alle Kontakte weitergeschickt.
Mhm.
Was auch der Grund dafür war, dass da teilweise die Mail-Server zusammengebrochen sind, weil es halt enorm schnell ging. Und dann hat er sich selber noch auf der Festplatte und Netzwerklaufwerken abgelegt. Und zwar hat er einige Dateitypen, hat er die Datei ersetzt, auch durch das VBS-Skript selber. Also irgendwie Bilder, andere VBS-Dateien, JavaScript und CSS-Dateien, ja, wurden eben ersetzt, alle auch durch selbiges VBS-Skript, was sich dann weiterverbreitet hat. Ist ein bisschen wild, also die Bilder zum Beispiel und VBS-Skripte wurden komplett ersetzt.
Mhm.
Bei MP2 und MP3-Dateien, die wurden beispielsweise nur versteckt und selbige dann mit .vbs dran erzeugt. Weiß nicht warum, vielleicht mochte er Audio, wollte die nicht überschreiben. Und ja, ein weiterer Verbreitungsweg war IRC.
Mhm.
Fand ich auch ganz interessant. Also das Skript hat auch nachgesehen, ob MIRC, also MIRC installiert ist, recht bekannter IRC-Client. Und wenn das so war, hat er die Skript.ini überschrieben, sodass da ein bisschen Code von ihm schlummerte. Und wenn Leute sich in IRC-Channels aufgehalten haben, wurde jedes Mal, wenn jemand anders einen Channel gejoint hat, wurde dem per DCC, also diese Direct Client-to-Client Dateiübertragung, wurde dem eben auch dieser Love Letter geschickt. Mhm. Und wenn er ihn ausgeführt hat, dann ist eben selbiges passiert. Und ja, das war einfach, also ich fand die Story irgendwie ganz cool. Der Typ hat diesen Wurm halt mal so geschrieben, hatte sich wahrscheinlich nicht die Geschichte von Morris Wurm vorher durchgelesen, ja. Ich weiß es nicht. Und hat dann von den Philippinen auch einfach, von seinem Internetanschluss, hat er das jemandem in Singapur geschickt. Und das hat er später in einem Interview erzählt. Ist er rausgegangen, ein Bier trinken mit Freunden. Und als er von dem Bier zurückkam, ist im Prinzip schon, war die Welt schon zusammengebrochen irgendwie. Überall war Thema der I Love You Virus, E-Mail-Server waren überlastet, Computer ohne Ende waren bereits infiziert und haben weitergeschickt und weitergeschickt. Das, so kann das halt gehen. Also er hat wirklich einen Kontakt infiziert, ja. Da hat er offensichtlich getroffen. Er hat wohl den Anhang geöffnet und dann ging's rund. Fand ich ganz witzig. Ich glaube, letztes Jahr oder so, das war, glaube ich, ein Autor für ein Mitarbeiter von BBC, Jeff White heißt er. Der hat den Kerl wirklich gefunden. Das Onel de Guzman heißt er, aus Manila, von den Philippinen.
Okay.
Und also der hat sich auch gar nicht mal so versteckt. Also in dem Skript, was man ja lesen kann, das ist ja einfach nur ein Skript, stand auch irgendwie oben drin, als Kommentar irgendwie. Geschrieben von Spider, noch mit einer E-Mail-Adresse, ispider@mail.com und auch /@gammasoftgroup Manila, Philippinen, ja. Stand halt oben als Kommentar schon drin. Ja, und Love Letter, I hate go to school.
Ja, genau.
Auch ein Kommentar oben drin. Ich glaube, er war Student zu dem Zeitpunkt.
Mm.
Ja, und auf jeden Fall nochmal, also wartet kurz, ich muss noch den Gedanken zu Ende bringen, ich bin abgeschwiffen, aber der BBC-Mitarbeiter hat ihn eben gefunden letztes Jahr und der arbeitet jetzt einfach, der ist jetzt 44 heute, ja, dann war er irgendwie 24 wahrscheinlich damals und arbeitet in so einem Phone Repair Store in Manila immer noch, auf den Philippinen jetzt einfach und ja, der hat gesagt, der Wurm, also der eigentliche Payload war Passwörter klauen. Der wollte Dial-Up-Zugangsdaten abgreifen, weil es so teuer war, sich ins Internet zu verbinden.
Ja.
Wollte der einfach so von ein paar Leuten die Daten abgreifen und ja, dann sollte sich das verbreiten und mit denen ist es dann doch alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen halt. Und aber er bereut es, sagt er jetzt, dass er das damals gemacht hat. Ja, weiß ich nicht. Was ich auch noch interessant fand, der wurde damals freigesprochen, der Kerl. Also wenn man sich überlegt, dass sogar Morris verurteilt wurde,
ja.
Viel früher dafür. Genau, also einmal konnte man die E-Mail zu ihm zurückverfolgen, die erste. Mit dem ISP wurde dann zusammengearbeitet. Und er hat dann nach Beratung von seinem Anwalt gesagt, dass es sein könnte, dass er ihn möglicherweise versehentlich in Umlauf gebracht hat, was aber kein volles Geständnis ist, weil es so ein möglich vielleicht könnte sein, also steht hier hinterher. Und ein entscheidender Punkt war noch, dass es auf den Philippinen wurde danach erst ein Gesetz gegen Computerkriminalität verabschiedet, nämlich im Juni 2000 dann halt. Im Mai ist es halt vorgefallen und im Juni wurde dann auf den Philippinen dieses Gesetz verabschiedet und ja, deswegen ist er da damals noch gut rausgekommen aus der Nummer.
Ja, also der Code ist mittlerweile öffentlich und das Ding hat auch irgendwie 400 Zeilen. That's it. Also das ist auch da nicht besonders viel Code an sich und wie du ja schon gesagt hast, auch die Infektionsroutinen sind da jetzt eigentlich sehr simpel, aber halt mit dem einfachen Trick, dass wenn man irgendwie eine E-Mail bekommt mit I love you Virus, also nicht mit I love you Virus, aber I love you, dann denkt man sich, oh, vielleicht habe ich einen heimlichen Verehrer oder Verehrerin, das ist ja toll, da klicke ich doch mal drauf.
Guck mal rein.
Ja.
So sieht's
Ein
aus.
Ein Urinstinkt hat er ausgenutzt, ne?
Mhm. Ja, das hat er auch gesagt in dem Interview. Er dachte sich irgendwie, ja, ich glaube, ja, warum, also ne, geliebt zu werden und so, das mögen Menschen doch.
Ja.
Deswegen habe ich das.
Wollt ja nur die Welt ein bisschen besser machen.
Ne, wollte ein paar Leuten sagen, dass er sie liebt.
Ja.
Ja, also auch so ein Fall völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ja.
Also wenn man sich da diese Zahlen nochmal anguckt, was war das? 45 Millionen infizierte Maschinen und zusammengebrochene E-Mail-Server, das ist schon eine Hausnummer.
Aber ist das nicht interessant? Ich meine, die Geschichte jetzt auf irgendwelche Dinge für E-Mails zu klicken geht über 20 Jahre zurück oder 20 Jahre jetzt zurück und wir klicken.
Oh, ja.
Es gibt immer noch genügend Leute, die auf irgendwas draufklicken, ne?
Yep. Ja, ja, das stimmt. Und ich meine, das Schlimme ist bei sowas ja in deiner Organisation oder Firma, da reicht halt eben einer, ne?
Ja.
Einer, der klickt. Da kannst du es halt an Tausende von Leuten schicken und nur einer muss es ausführen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit muss nicht hoch sein.
Mhm.
Und du als Unternehmen wirst halt trotzdem getroffen, wenn du hinreichend viele Mitarbeiter hast.
Ja, es reicht ja einer, weil wenn du den einen hast, kannst du von diesem Account wieder andere schicken. Und dann hast du natürlich einen echten Namen, die echte E-Mail-Adresse und kannst natürlich dann einen deutlich höheren Schaden erreichen. Weil wenn ich jetzt von meinem Kollegen eine E-Mail bekomme mit, wo einfach alles passt, dann ist natürlich das Vertrauen genau. Dann deutlich höher.
Zum einen das und zum anderen, wenn du erstmal eine Maschine im Firmennetz übernommen hast, dann bist du ja ab dem Zeitpunkt interner Angreifer. Also du hast ja dann schon quasi einen Benutzeraccount und eine Maschine in beispielsweise, es ist häufig eine Windows-Domäne, Active Directory, dann hast du halt schon, dann bist du halt drin, dann bist du intern im Netz und hast von da aus nochmal viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, dich auszubreiten, als jetzt wirklich nur von außen.
Ja.
Ja.
Ja, nett. I love you.
Ja, was hatten wir sonst? Genau, das war I love you damals, etwas größer. Und dann haben wir jetzt, ja, in der Neuzeit hatten wir ja noch ein paar, da war zum Beispiel WannaCry, erinnerst du dich?
Mhm.
Das war 2017. Auch im Mai,
ja.
Also haben wir auch Jubiläum.
Ja, schön.
Vor 3 Jahren. Ja, der Mai scheint so ein Monat zu sein.
Ja.
Wir sollten uns warm anziehen.
Ja, Corona, hallo.
Ja, WannaCry. Ja, es war jetzt nicht im Mai, ja, aber noch im Mai. Ja. Ja. Ja, WannaCry war auch so schön. Der hat auch Schlagzeilen gemacht. Ja, weil der einfach so unglaublich viel getroffen hat. Mhm. Wo es dann witzige Bilder und Screenshots gab.
Ich habe einen gesehen bei der Deutschen Bahn, wo man eben sieht, wann die Züge kommen, war da eben dieses Fenster und das war dann sehr markant, dieses rote Fenster mit diesem Schloss links oben und diesem
genau.
Text
ja,
und
genau.
dieser Bitcoin-Adresse, das
Genau, also WannaCry ist auch Ransomware gewesen, also hat alles verschlüsselt, hat sich sehr prominent dann angezeigt und wollte dann auch Bitcoin überwiesen haben, damit es den Rechner wieder freigibt.
Wie war das mit der Schwachstelle? Das war doch auch nichts
genau.
Neues, ne?
Das war ein sehr interessanter Fall, also es geht, die Schwachstelle. Also erstmal interessant, es war eine Lücke in SMB und die wurde von der Hackergruppe den Shadow Brokers veröffentlicht.
Mhm.
Und das sind ja die Equation Group vermutlich gehackt haben, die sehr NSA-nah gesehen wird. Also ob von der NSA selber oder irgendwie als Auftragsarbeit, also häufiger, was von denen kommt, wurde gesehen, dass die NSA es benutzt hat. Aber ja, genau, also diese Schwachstellen, also diese SMB-Schwachstelle wurde im März gepatcht, März 2017 und die WannaCry-Welle war im Mai.
Okay.
Wo man einmal schön sehen kann, dass viele nicht zeitig patchen.
Ja.
Weil es einfach 2 Monate waren schon vergangen. Also irgendwie 4 Patch Days oder so. Ich glaube, die sind zweiwöchentlich, ne? Microsoft hat immer diesen Patch Tuesday monatlich oder zweiwöchentlich. Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich auch nicht.
Mindestens monatlich. Auf jeden Fall wurden da schon Patch Days verpasst. Und diese Schwachstelle galt auch in Windows XP beziehungsweise Server 2003. Wurde da aber nicht gepatcht, weil die schon aus dem Support raus war. Ah,
genau, das war das Böse. Ne?
Was nochmal der zweite Punkt ist, also die viele patchen nicht oder können auch nicht patchen, weil es irgendwie zertifizierte Systeme sind und betreiben teilweise noch Betriebssystemversionen, die gar nicht mehr im Support sind, was keine gute Idee ist, wie WannaCry sehr eindrucksvoll gezeigt hat. Das heißt, obwohl der Microsoft-Patch 2 Monate schon draußen war für alle Systeme im Support, aber anfällig waren eben auch XP und 2003, die nicht mehr im Support waren, waren unfassbar viele Systeme betroffen. Ich habe ja gar keine Zahl, ich mir nicht aufgeschrieben, war eben ja, über 230.000 Computer in 150 Ländern. Lese ich hier. Genau, das ist dieser Eternal Blue Exploit, genau. War es. Mhm. Aber was ich eigentlich, genau, also es ging irgendwie los in Russland, ist es wohl hart eingeschlagen. Noch härter dann allerdings in UK, Großbritannien. Da waren zahlreiche Rechner des National Health Service infiziert. Also teilweise wurden wirklich Patienten in andere Kliniken oder nach Hause geschickt, Alter. Weil da Teile des Gesundheitssystems zusammengebrochen sind. Und viele Fahrzeughersteller-Werke, also da war ein Nissan-Werk in UK, Renault musste den Betrieb in einigen Werken stoppen, in Spanien und Portugal hat es teilweise große Netzbetreiber getroffen, in den USA beispielsweise FedEx, hier bei uns in Deutschland, die Deutsche Bahn eben, ne, wie du gesagt hast, Anzeigensysteme sind ausgefallen, teilweise auch Bezahl- und Fahrkartenautomaten, in Parkhäusern auch wohl, da ist irgendwie bis zum Parkhausautomaten durchgedrungen, der dann irgendwie diese Meldung angezeigt hat. Ja, also schnelles Patchen, also Microsoft hat dann übrigens, nachdem die WannaCry Welle losgetreten war, den Patch auch nachgeliefert für XP und 2003.
Obwohl sie schon außerhalb des Supports waren. Ne?
Geste, genau, ja. obwohl sie nicht mussten im Prinzip. Ja, aber das war doch schon ein etwas dickeres Ding. Und das ist auch tatsächlich ein recht stabiler Exploit, also auch ein halbwegs guter Exploit, der, also die Sicherheitslücke heißt MS-17010, da gibt's auch ein Metasploit-Modul zum Beispiel schon für, was die ausnutzt, wenn die nicht gepatcht ist und ja, wenn der offen ist, dann ist das immer ein Weg, den man, glaube ich, ganz gerne geht, so als Pentester zum Beispiel.
Mhm.
So ein nettes Geschenk, wenn das ungepatcht ist.
Ja.
Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ein grundlegendes Problem, dass eben solche Patches teilweise nicht eingespielt werden können, weil die Systeme zertifiziert sind oder in irgendwelchen Kraftwerken für was zur Verfügung stehen und da darf dann keiner ran und ja, dann bist du halt auch offen gegenüber sowas. Mhm. Ne?
Aber in dem Fall war jetzt bei WannaCry das richtig fiese, dass eigentlich man hat einen Wurm und hat den Wurm eigentlich mit dieser Ransomware verbunden. Das ist, glaube ich, bei WannaCry wirklich das richtig perfide daran, dass man jetzt ein Ransomware mit einem Wurm verbunden hat. Weißt du,
ja.
Man kann doch, jetzt frage ich natürlich wieder was Fieses, aber man kann ja eigentlich nachverfolgen, wie viel da auf diese Bitcoin-Adresse reingegangen ist. Weißt du da zufällig was? Ich dachte nämlich, dass das gar nicht so ultra krass war. Also wie man sich es vielleicht hätte vorgestellt. Also ich habe das nur noch so ganz vage in Erinnerung, dass das dass an diese eine Bitcoin-Adresse gar nicht so wirklich viel überwiesen wurde. Aber kann mich da jetzt auch täuschen.
Ich lese gerade, also eigentlich ist es clever, dann für jeden befallenen Computer eine individuelle Bitcoin-Adresse zu generieren. weil dann schwerer nachzuvollziehen ist, wie viel schon passiert ist.
Jetzt sagst du unsere ganzen Tricks.
Bezahlt wurde und auch, dass die Zahlung schon stattgefunden hatte. Das ist aber wohl schiefgegangen bei WannaCry. Das hat irgendwie versagt und dann hat in der ersten Version von WannaCry ein Fallback auf irgendwie eine von drei festen Bitcoin-Adressen stattgefunden. Das heißt, es ist möglich nachzusehen, was da so eingelaufen ist. Habe ich aber nicht parat.
Okay.
Müsste ich. Können wir vielleicht mal später nachsehen und ja. In den Shownotes ergänzen.
Genau. Wenn wir es finden, können wir nochmal gucken, ja.
Wenn wir es finden, genau. Ach so, ja. Was da noch interessant dran war, war das Ausschalten. Da haben Forscher beim Reverse Engineering ist den oder bei der Analyse ist denen aufgefallen, dass viele Anfragen stattfinden zu Domains, ist also ganz normal, Command and Control Server natürlich, aber eine davon nicht registriert ist. Also viele Anfragen zu einer Domain, die nicht registriert ist, und ein Sicherheitsforscher hat dann einfach diese Domain registriert und dann ist herausgekommen, dass da eine Anfrage eingeht und wenn die beantwortet wird einfach, dann stoppt die Verbreitung. Also der entfernt sich nicht oder so, aber der verbreitet sich nicht weiter. Und das hat entscheidend dazu beigetragen, dass es halt ein bisschen eingedämmt wurde, dass ein Sicherheitsforscher das rausgefunden hat und diese Domain registriert hat.
Das war dieser Malware-Block-Typ, ne?
Ja, genau.
Aber weswegen war das nochmal? Das war doch da, um zu erkennen, ob man irgendwie in einer virtuellen Umgebung läuft. Also die Idee ist, dass ja zum Beispiel auch Virenprogramme zuerst dieses Stück Code nehmen und in seiner Art Sandbox laufen lassen. Und in dieser Sandbox würden jetzt diese Anfragen, wie war denn das? War das so? Also ich dachte, das wäre, um zu erkennen, dass da eine Sandbox läuft und dann
Ja, gut möglich. Also ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich weiß es. Ich weiß es aber gerade nicht.
Weil, also es gab irgendwie Anfragen, womit, wenn die Ding von, also ja genau, weil wenn du nämlich in so einer Sandbox bist und du fragst Anfragen, dann würde er die beantworten, auch wenn es die gar nicht ergibt. Um quasi ein System zu simulieren. Und das würde dann bedeuten, du bist in so einer Sandbox.
Und dann hält er still.
Und dann hält er einfach still. Und wenn er aber keine Anfrage darauf bekommt, dann weiß er, dass er auf einem echten System ist. Und das war, ja genau, das war irgendwie eine ganz witzige Geschichte, dass einer versehentlich diese Domain, also nicht versehentlich, aber diese Domain registriert hat. Und
er hat es schon rausgefunden. Genau, also ich glaube, also ich lese hier, dass es gut sein kann, dass das so ein Sandbox-Switch ist.
Genau.
Ergibt auch völlig Sinn, ja. Tatsache. Ja, das war schon eine gute Nummer.
Ja, WannaCry war echt witzig. Ist erst 3 Jahre her.
3 Jahre erst. Ja. Das ist echt.
Kommt mir vor wie gestern. Der WannaCry war
so. Mir kommt lustig. Das ehrlich gesagt schon länger hervor. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre schon mehr als 3 Jahre irgendwie.
Ja, ich weiß zumindest, es gab da, also im Internet kursierten dann einfach die tollsten Bilder von, ja, wie du schon gesagt hast, Kraftwerke, die dann irgendwie die riesen Screens alle voll mit diesem Window da waren. Das fand ich schon irgendwie sehr witzig, ja. Tja. Ja, WannaCry.
So sieht's aus.
Da möchtest du weinen.
Ja. Ja. Da möchtest du weinen. Ja, schon kein schlechter Name. Ich glaube, einige haben wirklich geweint, als das passiert ist. Das hat ein paar, glaube ich, ganz schön hart getroffen. Also nicht meinen, wenn wirklich auch irgendwie Krankenhäuser davon betroffen sind oder so, dann ist es auch eigentlich echt schon nicht mehr lustig. Dass die in so einem desaströsen Zustand sind, ist natürlich das traurige Problem daran. Aber ist wirklich nicht cool, wenn da irgendwie Menschenleben direkt dranhängen. Ja.
Genau so sieht's aus.
Aber gut. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Emotet, von dem man ja viel hört oder gehört hat oder immer mal wieder hört. Hatten wir hier auch, glaube ich, schon ein paar Mal. Genau, wir haben ja auch über Linus Vortrag gesprochen. Mhm. Auf dem Kongress. Genau, also Emotet ist auch eine Ransomware, die, also ich glaube halt auch vor allem in Deutschland recht prominent zugeschlagen hat.
Mhm.
Die ist auch für den, ich glaube, für den deutschsprachigen Markt entwickelt worden. Also so vom Auftreten her und wo sie auftaucht. Also ja, zum Beispiel, also wir hatten einige prominente Fälle in letzter Zeit, die sich in Emotet eingefangen haben. Beispielsweise Heise Online hat ja auch sehr prominent selber darüber berichtet, dass eine Teilsparte sich denn irgendwie eingefangen hat. Dann hatten wir das Berliner Kammergericht zum Beispiel, ich glaube, das war auch Anfang diesen Jahres mhm. noch, ne? Die Uni Gießen beispielsweise.
Ich glaube, die war mitunter am prominentesten, weil die komplette IT runterfahren mussten. Und das ist für so eine Hochschule schon schon was Besonderes, weil halt die mittlerweile auch komplett eigentlich auf IT aufgebaut sind. Du kannst kein Buch mehr ausleihen. Teilweise waren dort ist auch das Studentenwerk mit betroffen gewesen, was dann teilweise auch die Technische Hochschule Mittelhessen mit beeinträchtigt hat, obwohl die nicht infiziert wurde, aber da hing dann irgendwie die Mensa mit dran. Also da hängt halt mittlerweile unfassbar viel dran. Es konnten keine Bücher ausgeliehen werden, Computer durften nicht mehr eingeschalten werden, alle mussten überprüft werden. Also ich habe da einen Bekannten, der da mir ein bisschen was erzählt hat aus dem Bereich und das ging wohl gut ab.
Ja.
Vielleicht, krass. Also das wurde dann, das fand ich auch noch eine sehr witzige, also die ganzen Accounts mussten dann auch eben ausgetauscht werden. Da gibt's dann auch ein paar nette Bilder, wo dann eben ganz viele Studenten anstehen mussten. Wobei ich erzählt bekommen habe, das war wohl wirklich ein ganz gut gestelltes Bild, wo mal wirklich ein paar Leute, aber ansonsten verhielt sich das eigentlich. Also das hat sich wohl über mehrere Wochen gezogen und jeder hat dann seine neuen Accounts bekommen. Aber jeder Computer wurde gescannt von der IT und du durftest den Computer nur einschalten, wenn du einen grünen Sticker auf deinem Computer hattest.
Ah, schön.
Ja, schön, ne?
Sehr gut. Gescannt und sauber.
Ja, schön, ne?
Darf angemacht ja. werden. Ja. Krass.
Jetzt erzähl mal, was macht der Emotet?
Ja, also der hat auch ein bisschen Geschichte und es gibt einige Versionen, den gibt es wohl schon seit 2014, aber ich spring mal so zu jetzt, womit wir jetzt zu tun haben, wenn es um Emotet geht. Die erste Infizierung erfolgt in der Regel, wie wir es heute schon so oft hatten, via E-Mail. Also man erhält eine E-Mail, die hat ein Office-Dokument im Anhang, das Makros enthält, die aktiviert werden müssen. So der Klassiker irgendwie, du führst dein Word-Dokument oder Excel-Dokument aus und dann zeigt er dir irgendwie ein schönes Fenster an, was natürlich gestellt ist, aber so aussehen soll wie eine Meldung. Da steht dann beispielsweise sowas wie, dieses Dokument wurde mit einer früheren oder neueren Version von Microsoft Word erstellt. Klicken Sie auf Inhalte aktivieren, um den Inhalt darzustellen oder sowas. Und dann hast du halt diese schöne Leiste oben in den Office-Programmen, wo du Inhalte aktivieren klickst. Schöner prominenter Button, da hat sich Linus ja auch schon stark über die Usability ausgelassen. Halt irgendwie ein fast kaum zu sehendes kleines X und der große fette Button, klick mich hier, Inhalte aktivieren, hier klicken für Codeausführung. Ja, und das haben Leute eben gemacht. Und dann bringt der eigentlich eine ganze Batterie mit. Also das Emotet ist eigentlich nur noch der Dropper, der wirklich nur die Erstinfizierung vornimmt und dann unterschiedliche Module nachlädt. Also früher hat man beispielsweise Banking-Trojaner häufig installiert. Mhm. Die haben sich beim Online-Banking dazwischen geschaltet und irgendwie TANS abgegriffen, um Überweisungen zu manipulieren. Die Fälle, die wir aber jetzt sehen, die Unternehmen lahmgelegt haben, die haben tatsächlich, die waren auf Persistenz ausgerichtet. Also die haben Module nachgeladen, um sich im System einzunisten. Also teilweise irgendwie VNC-Server, SOX-Proxys zur also Fernkontrolle des Systems oder zum aufs System draufschauen. Teilweise Programme wie PowerShell Empire, PowerSploit oder Mimikatz, also irgendwie Passwörter aus dem Arbeitsspeicher lesen oder ja, ich sag mal so Windows PowerShell Offensivwerkzeuge. Also Passwörter auslesen, teilweise sogar, also je nach Windows-Version werden die Passwörter gar nicht mehr im Klartext gespeichert, sondern nur noch der Hash, NTLM-Hash. Teilweise haben die dann aber auch irgendwie in der Registry Flags gesetzt, dass irgendwie ab dem nächsten Neustart Passwörter im Klartext im Arbeitsspeicher gespeichert werden, um die auszulesen. Also allgemein ziemlich viel offensive Werkzeuge, um sich in einer Windows-Domäne zu verbreiten, also auszubreiten. Erstmal auf dem System Persistenz zu erlangen und dann sich in der Domäne auszubreiten. Also irgendwie Netzwerkfreigaben geprüft, Domain-Controller gesucht, ja, Schwachstellen in der Domäne ausfindig gemacht, die man auch sehr häufig sieht. Also Windows-Domänen sind unglaublich schwer abzusichern. Also wenn man die irgendwie gerade gezogen haben will, dann braucht man da wirklich so ein striktes, ich glaube, Privilege Tier 3 Separation nennt sich das. Du musst dann wirklich irgendwie normale User-Accounts und Admin-Accounts und dann nochmal so eine Art Super-Admin-Accounts. Und häufig findet diese Trennung nicht hinreichend stark statt. So dass man, wenn man sich einmal in einem Netzwerk befindet mit einem Windows, mit einem Microsoft Active Directory, häufig weiterkommt. Und zusätzlich dazu gab es noch irgendwie, hat Emotet noch die Möglichkeit, Passwörter für RDP, VNC, PuTTY, FileZilla, WinSCP, also wenn du irgendwie mal auf einer Admin-Maschine bist, genau, wo irgendwie der Admin auch nur für irgendwas seine Passwörter speichert im Programm, dann kriegt Emotet die raus und benutzt die direkt, um sich weiter zu verbreiten. Und ja, also Emotet hat das Ziel erstmal, Domain-Admin zu werden und der schlummert auch erstmal nur im Netz. Also es ist nicht so, dass der sofort anfängt, wild zu verschlüsseln. Der versucht erstmal auf automatisiertem Wege sich auszubreiten, Informationen zu sammeln, schön alles dem Command-and-Control-Server zu melden und teilweise findet dann auch manuelle Interaktion statt, dass sich da jemand erstmal, aha, guck mal, was der hier alles zurückschickt, da scheinen wir ein interessantes Unternehmen getroffen zu haben, hier schauen wir uns jetzt auch erstmal manuell um. Dann stöbern die rum, versuchen ihre Rechte auszuweiten und hoffen irgendwie Domain-Admin zu werden. Und ja, dann, wenn sie das erreicht haben, dann legen sie halt gewaltig los in einem großen Schlag. Die legen dann ihre Malware, Ransomware-Komponente, wird dann nachgeladen, wird irgendwie zentral auf einem Netzlaufwerk abgelegt und dann per GPO ausgerollt, also Gruppenrichtlinie. Das heißt, schön zentral von der Domäne aus eine Gruppenrichtlinie auf alle Systeme ausrollen, die dann eben dieses Programm vom Netzlaufwerk ziehen oder ausführen. Und dann startet's halt überall schön gleichzeitig. Und wir hatten ja teilweise Fälle, wo sogar die Backups irgendwie mitverschlüsselt wurden.
Genau.
Also da kann man davon ausgehen, dass die Backups schlecht integriert waren, dass die automatisch mit erwischt wurden oder dass tatsächlich sehr auch viel manuelle Arbeit stattgefunden hat von den Angreifern, die dann noch herausgefunden haben, wo die Backups liegen und dafür gesorgt haben, dass die auch ja auch mit erwischt werden. Mhm. Und das war eben auch das Problem, dass ich glaube, beim Kammergericht Berlin stand das auch in den Artikeln drin, dass da das ganze Active Directory, dann ist das wahrscheinlich auch bei der Uni Gießen passiert. Das heißt, man muss dann wirklich einmal die komplette Struktur, genau, einmal komplett neu aufsetzen, komplett neue Benutzerkonten, neue Berechtigungen und Also einmal das volle Programm und da steckt halt wirklich viel Arbeit hinter, wenn man das alles einmal abreißen und neu machen möchte.
Ja, Imhotep ja, hat ganz schön gewütet.
Genau, hat ganz schön gewütet. Und abgesehen eben von, also viel geht über diese ausführbaren Makros, aber hat teilweise auch andere Methoden benutzt, zum Beispiel auch die Eternal Blue Schwachstelle, die WannaCry verwendet hat. Wobei die jetzt hoffentlich schon viel gepatcht ist, aber gelegentlich trifft man nochmal vereinzelte Rechner, auf denen die noch existiert. Ja, und Emotet ist mittlerweile schon recht ausgefeilt. Also wie gesagt, seit 2014, das ist jetzt irgendwie die vierte oder fünfte Variante, glaube ich, die man davon gesehen hat. Sehr, sehr modular. Das heißt, man kann auch sehr flexibel anpassen und andere Dinge nachladen und andere Dinge ausführen. Also das sieht ziemlich so aus wie etwas, was man sich auch einfach kaufen kann auf dem Schwarzmarkt oder so als Infrastruktur. Mhm. Um dann selber zu entscheiden, was man damit machen möchte. Irgendwie Privatperson, will ich jetzt hier den Banking-Trojaner haben? Mhm. Unternehmen, rolle ich hier die Ransomware aus? Also so ein schönes, klickst du dir schön zusammen, ja, wie du es brauchst.
Plug and play, schön.
Genau. Und Emotet hat auch in früheren Versionen, hat er auch Bekanntheit dadurch erlangt und auch viel Erfolg teilweise, dass er, wenn jemand das Makro ausgeführt hat, dann hat er auch erstmal die E-Mail-Kommunikation aus dem Outlook gezogen und zurückgemeldet. Und das war halt, wie du gesagt hast, wenn ich den kenne, der mir die Mail schickt. Und die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann teilweise wirklich valide Kommunikation genommen, sich auf Vorgänge berufen. Wenn dir dann halt jemand, mit dem du an einem Projekt arbeitest, eine Mail schreibt zu diesem Projekt irgendwie, hi, hier, ich habe mal die aktuelle Abrechnung für dieses Quartal, für Projekt so und so als Word-Dokument und leider ist es ja immer noch enorm verbreitet, irgendwie Makros in Office-Dokumenten zu haben und dann klickt man halt schnell mal auf Inhalte aktivieren und dann hat man sich den Emotet eingefangen, also viel schneller, als wenn da so eine Rechtschreibfehler gespickte E-Mail in gebrochenem Englisch kommt. Ja. Wo dir jemand sagt, du hast 1 Million gewonnen oder so, dann, ja klar, es ist halt eine ganz andere Dimension, dieser Angriff. Aber ja, auch da, ehrlich gesagt, das Schützen dagegen, einfach Makros deaktivieren. Also, wenn hier jemand zuhört, der Admin ist und eine Windows-Domäne betreut, da gibt es eine Gruppenrichtlinie, die verbietet das Ausführen von Makros einfach mal global. Aber ich denke, das ist leider in vielen Unternehmen einfach nicht praktikabel.
Mm, ja.
Aber da gibt es eine schöne Zwischenstufe. Man kann nämlich Makros signieren.
Ja, genau.
Und sagen, dass nur signierte Makros erlaubt sind. Das ist vielleicht ein ganz schöner Zwischenschritt.
Tja.
Ja,
aber interessant.
Oder ansonsten.
Ja, aber interessant. Also, ich finde es, also an sich, du hast ja gesagt, die haben auch Eternal Blue und so genommen, aber an sich nutzt das eigentlich auch wieder nur diese menschliche Schwäche aus, dass irgendwelche Leute auf irgendwas draufklicken. Und ich finde, da hat dann Linus einfach in deren Sicht recht. Wir haben eigentlich in der IT-Security total so viele, so wirklich advanced Technik, wir unterhalten uns oft halt über so spezielle Sachen, über Memory Corruption hier und Memory Corruption dort und sonst irgendwas. Und das größte Problem sind immer noch wir, der Mensch, der auf irgendwelche Dinge draufklickt, auf die er nicht draufklicken soll. Das ist schon echt irgendwie verrückt.
Das hat er richtig schön auf den Punkt gebracht, ne? Irgendwie, was Akademia denkt.
Ja.
Irgendwie Mission Impossible Style, jemand seilt sich ab und hackt da irgendwie den Gibson.
Ja.
Aber die Realität ist halt einfach, da werden einfach Word-Dokumente aufgemacht und die Code-Ausführung angeklickt. Das ist halt eine sehr große Diskrepanz. Ja. So sieht's aus.
Tja. Ne? Haben wir noch einen? Einen, glaube ich, haben wir noch, ne?
Theoretisch haben wir noch Stuxnet hier stehen, ne?
Ja. Stuxnet war schon auch ein Ding.
Ein ziemlich dickes Ding. Können wir ja mal kurz zusammenfassen, aber ich glaube, um den in Gänze zu erleben, kann man da eigentlich eine eigene Folge zu machen.
Glaube schon, ja.
Ja, da war einfach, das war einfach ein ziemlich dickes Ding.
Also das ist ein dickes Ding, weil ich denke mal, du wirst mir zustimmen, this is the most advanced malware. Also das sowas, glaube ich, hat man so noch nicht genau da draußen gesehen, was das Ding gemacht hat. Ich glaube, korrigier mich, es waren, glaube ich, 4 unterschiedliche Zero-Day-Schwachstellen in Microsoft Windows. 4 fucking Zero-Days-Schwachstellen. Also wir hatten uns ja schon mal über Exploit-Preise unterhalten. Ja. Das wird eine Stange Geld gekostet haben.
Definitiv. Und das war ja auch nicht nur die Anzahl der Zero-Day-Schwachstellen, auch die gesamte Code-Qualität,
genau.
Wie gezielt vorgegangen wurde, wie er sich verhalten hat, also alle Komponenten daran schrien eigentlich förmlich danach, dass das eine sehr professionelle Arbeit war und dass da vermutlich irgendwie Nation-State-Actor hinterstehen oder also Nachrichtendienste irgendwie, ja.
Die hatten wohl genau, auch normalerweise also, was geprüft, was, ich glaube, ich habe es da draußen noch nie in echten Code gesehen, wenn man über C oder C++ irgendwie vom Heap Speicher anfordert, wenn man zum Betriebssystem sagt, hier, ich bräuchte jetzt mal dynamisch Speicher, dann ist auch eine Wahrscheinlichkeit, dass das Betriebssystem sagt, nö, hab keinen, null, geht nicht, hab keinen Speicher für dich. Ich weiß nicht, hast du schon mal Software gesehen, die das abfängt, dass eigentlich du null zurückbekommen kannst? Also ich habe es noch nicht gesehen. Und ich glaube, bei Stuxnet war es so, dass die das abgefragt haben, damit das, damit diese Software ja nicht abstürzt und irgendwelche komischen Meldungen auf Windows. Also die haben sogar diesen Fall abgedeckt, dass das Betriebssystem unter Umständen keinen dynamischen Speicher für diese Malware zur Verfügung hat. Das ist schon echt. Das ist advanced.
Da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, ja. Ich glaube, es gab auch irgendwie Abschätzungen, was da wohl an Manntagen drin steckt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber das war schon ordentlich. Also das ist sehr, sehr ordentlich entwickelt worden. Aber, ja, aber worum ging es
genau,
eigentlich?
Genau, Sache, genau.
Mal grob. Das war im Prinzip so der erste große Fall, bei dem man mal so einen richtig getargeten Angriff hatte auf eine Industrie, also um Schaden anzurichten, also wirklich physischen Schaden anzurichten. Und zwar war das Ziel hier, waren Urananreicherungsanlagen im Iran, die da getroffen wurden. Und das lief alles sehr, sehr gezielt ab. Wie gesagt, diese Software hat sich per USB-Sticks verbreitet. Genau. Also wenn man die auf CD gebrannt hat oder so, dann ist nichts passiert. Wenn man die aber über einen USB-Stick verteilt hat, dann ist die mitgegangen quasi, wurde die mitkopiert. Und das Ziel war eben, dass die auf Kontrollrechnern landet, die spezielle PLCs von Siemens kontrollieren. Also PLC ist eine Programmable Logic Controller und der steuert Maschinen.
Genau, also vielleicht jetzt nochmal, warum passiert das mit diesem USB? Die wissen natürlich, also die das entwickelt haben, haben natürlich ganz genau gewusst, um welche Anlage es sich handelt. Wir hatten ja schon mal ganz kurz auch in der Folge über Serial Killer darüber gesprochen, über diese SCADA-Systeme, diese Supervisory Control and Data Acquisition Systeme. Das heißt also, womit man eigentlich so Kontroll- und Systeme, also irgendwelche Fabriken oder ähnliches überwachen kann. Und da gibt es ja dieses Prinzip, was sich heutzutage durch diese mannigfaltigen Möglichkeiten der Kommunikation eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Das ist dieses Airgap-System. Und das ist aber dort noch der Fall gewesen. Das heißt also, das normale Verwaltungsnetz hat nichts mit dem Kontrollnetz zu tun. Das wissen die natürlich.
Die gibt es aber immer noch.
Ja, gibt's immer noch, aber faktisch sind die auch aus den Dokumentationen von diesen SCADA-Systemen rausgeflogen, weil die halt wissen, dass die Leute irgendwelche Updates von der Software brauchen, ob's mal ein Acrobat Reader, also alles braucht ja irgendwie Updates. Wenn du jetzt dieses komplette AirGap-System hast, kriegst du ja keine Updates mehr von irgendwelchen. Also es ist so, zumindest was ich so mitgekriegt habe, aus diesen Dokumentationen da irgendwie rausgeflogen und man versucht da jetzt noch ein paar andere Systeme, aber das Prinzip gibt, dass es quasi ein separates Netzwerk dafür gibt und deswegen dieser USB-Stick, weil die natürlich wissen, wenn die Daten von A nach B brauchen, dann werden die einfach sich einen USB-Stick nehmen und werden den dann dort in das Kontrollsystem einstecken.
Ja, genau. Das ist auch der Plan. Und also ich habe auch tatsächlich in Kraftwerken zum Beispiel auch noch Kontrollrechner gesehen, die wirklich nur per USB-Stick betankt werden. Also okay. Die sind komplett gap. Ja. Ja, genau. Also wie du gesagt hast, das war so eine Art dreistufige Malware. Und die erste Stufe war eben das Windows, ganz klassisch. Da waren auf jeden Fall Zero-Day-Schwachstellen dabei, die benutzt wurden. Und auch Dinge, die für die Professionalität von dieser Malware sprechen, zum Beispiel das Rootkit-Modul, da haben wir es wieder, hatten wir eben, was sich dann im Windows-System einnistet und auch Neustarts überlebt und dann dort lebt. Das kam beispielsweise als Gerätetreiber daher, der digital signiert war. Mit Private Keys von Realtek zum Beispiel, die in Taiwan entwendet wurden. Also das sind dann schon so Dimensionen, wo man sich denkt, das hat jetzt wahrscheinlich nicht der Informatikstudent mal nebenbei gemacht. Wenn da tatsächlich irgendwie das Zertifikat von Realtek geklaut wird, mit dem die ihre Treiber signieren, damit die in Windows akzeptiert werden.
Ohne Nachfrage.
Also das ist schon so einer dieser Fakten. Genau, ohne Nachfrage, ohne Nutzerinteraktion, Das ist halt hier der Knackpunkt. Ohne Nutzerinteraktion direkt schön tief rein. Ja, der zweite Schritt war Step 7, die Step 7 Software. Die gehört zu Siemens WinCC. Das ist deren SCADA-Kontrollsoftware, mit der eben diese PLCs gesteuert werden. Da haben sie sich in eine Kommunikationslibrary injiziert. Und ja, gut, das wird hier auch Zero Day genannt. Ich würde das eher verkacken auf seitens Siemens bezeichnen. Die hatten zum Beispiel ein fest hart kodiertes Datenbankpasswort. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr parat. Ich hatte es schon mal gelesen damals. Das war irgendwas sehr, sehr Simples. Ein Wort irgendwie. Das war deren hartcodiertes Datenbankpasswort, was auch nicht änderbar war. Ja. Das haben sie dann wohl gepatcht. Und das sind natürlich so Klassiker. Das sollte man so nicht machen. Das kann jeder rausfinden, der die Software installiert hat. Und die gilt dann bei jedem verdammten Siemens-Kunden weltweit, der dieses System verwendet. Das ist keine gute Methode. Also das jetzt Zero Day zu nennen, naja, bisschen hochgegriffen. Das sollte man einfach nicht so machen.
Also ich muss auch sagen, diese ganze Siemens-Angelegenheit, ich habe das auch durch ein paar Projekte mal ein bisschen mitverfolgt, da spielt Sicherheit überhaupt gar keine Rolle. Also da konntest du einfach dem Gerät einfach eine neue Firmware entgegenwerfen und er hat gesagt, ja wunderbar, eine neue Firmware, das werde ich mal jetzt über mein bestehendes Image bügeln. Da wurde kein Zertifikat, kein User-Authentifizierung, kein nichts gemacht. Also die hatten da... Das war halt bei denen irgendwie nie irgendwie ein Anwendungs-, also dadurch, dass dieses AirGap-System immer da war, war das halt für die, die haben sich da in Sicherheit gewogen, da kann ja eh niemand ran. Ne?
Genau. Ja, leider eine Fehlannahme. Und ich hoffe, Stuxnet hat die ganze Welt damals im Umdenken bewogen. Ja, also die zweite Komponente war dann eben diese Step-7-Software und der dritte Schritt war dann tatsächlich die PLC-Infektion. Also, dass man eben dieses Stück Hardware verändert hat. Also, man hat nicht die Hardware verändert, aber die Software, die darauf läuft. Und zwar, also ja, du lachst, aber im Prinzip enden wir noch damit, dass wir Hardware.
Ja, ich weiß, ja.
Also ja. Den Ablauf der Hardware, also die Frequenzen, in denen die Motoren rotieren, ja. Verändern. Genau, wurde eben die Software von dieser PLC manipuliert und verändert. Also auch da wurde wieder peinlichst genau geprüft, irgendwie nur auf zwei sehr spezielle Modelle. Also nur wenn zwei sehr spezielle Modelle verwendet wurden, hat diese Aktion überhaupt stattgefunden. Also diese ganze Kette lief schon ziemlich genau darauf hin, dass man genau dahin möchte, in diese Urananreicherungsanlagen. Und was da auch noch so perfide dran war, dass die Instruktionen der PLC so verändert wurden, dass sich die Frequenz der Motoren, die durch die PLC angesteuert wurden, verändert haben, aber die Rückmeldung der Umdrehungszahlen, die an den Computer erfolgte, also die dann im Panel des für das Bedienpersonal angezeigt wurde, eben andere Werte angezeigt hat, die im Normalbereich lagen. Mhm. Das heißt, man hat halt auch gar nicht mehr die Live-Drehzahl gesehen, die tatsächliche Frequenz, sondern die Frequenz, die Malware eben vorgegeben hat. Also das ist auch schon wieder so eine Stufe an Perfidität, die man vorher nicht so wirklich gesehen hat.
Ich habe auch gelesen, dass das auch so passiert ist und so langsam, dass die von Tag zu Tag die Frequenz so langsam erhöht haben, dass die Mitarbeiter es auch nicht mitbekommen, weil diese Zentrifugen sind ja wohl riesig. Und wenn die einfach geändert haben, das wäre den Mitarbeitern wohl am Gehör wohl aufgefallen, dass die jetzt nicht anders laufen. Die sind von Tag zu Tag, haben sich die bloß ein ganz kleines bisschen erhöht, so dass sich die Mitarbeiter langsam dran gewöhnen an diesen neuen Lärmpegel. Also das.
Genau. Ja. Also das wirklich an sehr vielen Stellen einfach richtig krass, was sie da gebaut haben.
Ja.
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 Stuxnet.
Haben ja auch was kaputt gemacht, ne? Also das ist auch
einige dieser Zentrifugen.
Genau. Also das ist wohl dann auch erfolgreich. Gewesen. Zumindest nicht komplett, ne, aber teilweise.
Genau. Ich hatte irgendwann heute auch die Anzahl gelesen. Warte mal. Natürlich nicht aufgeschrieben.
Ja, klar.
Ja, es gab auf jeden Fall Schäden, also ja. Hardware-Schäden.
Ja, ja.
Und auch gar nicht so wirklich auszumalen, was das noch hätte anrichten können. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie hart kodierte Frequenzbeschränkungen gibt oder sowas, aber je nachdem, wie groß die Dinger sind und wie schnell du die dann drehen lassen kannst, musst du ja schon fast Angst haben, dass das ganze tonnenschwere Gerät abhebt und dir durch die Gegend flattert oder so. Also das jetzt nicht, aber es erzeugt natürlich enorme Vibrationen und ich könnte mir vorstellen, dass man Dinge da auch mit einem lauten Knall kaputt machen kann, die weiteres in Mitleidenschaft ziehen.
Genau, ich weiß gar nicht, hatten wir bei der Serial Killer Folge über dieses Aurora-Experiment gesprochen. Das ist irgendwie auch ein, ich guck's gerade, ob es in den Shownotes ist, ich sehe es jetzt hier nicht. Und zwar ist das ein Experiment, wo man auch einfach einen Motor schnell hoch und dann wieder abgebremst hat von der Software her. Und das hat man eben so schnell immer hochgefahren, wieder gebremst, hochgefahren, dass der dann in Flammen aufgegangen ist und dann zum Brennen und dann auch explodiert ist. Also das ist unter Umständen, das geht. Wenn irgendwas mit Motoren dran ist, dann haben die das gezeigt, dass man da wirklich physikalischen Schaden anrichten kann. Also das ist gar nicht so gar nicht so abwegig.
Ja, also Stuxnet hat da irgendwie eine neue Ära eingeläutet, kann man sagen, denke ich. Also mal so der Welt klar vor Augen geführt, wo wir uns hinbewegen und was so möglich ist.
Wenn man unendlich Geldquellen hat, dann ist das, was da passieren kann, ja.
Genau. Also ich glaube, es gibt ja so eine inoffizielle Attribuierung, ne? dass es irgendwie ein Joint Venture vom amerikanischen und israelischen Nachrichtendienst war, ne? Ich glaube, das ist aber nicht irgendwie offiziell bestätigt, aber es gibt sehr viel, was darauf hindeutet.
Also zu dem ganzen Stuxnet muss man dazu sagen, da gibt es mittlerweile auch Bücher darüber. Das ist wirklich so an Malware.
Mutation.
Genau, das ist wirklich High-End. Also sowas hat man bisher vorher noch nicht gesehen. Das war wirklich, das war halt einfach vorher noch nicht da, muss man einfach sagen.
Yep.
Jo.
So sieht's aus.
Wollen wir noch mal das Ganze kurz abrunden mit ein bisschen Antiviren Geplänkel. Ich denke, wir brauchen da nicht ganz zu sehr drauf eingehen, weil wir haben ja schon in unserer Folge am 26C3 drüber gesprochen, was wir so oder was so die
36.
26? Ja, 36, genau.
Ich glaube, ja.
Haben wir darüber schon drüber gesprochen, dass Antivirenprogramme, dass das ein bisschen umstritten ist, wie toll das alles ist. Mhm. Aber ganz kurz, wir hatten ja vorhin schon gesagt, man hat da so ein Stück Software und das sucht jetzt eben auf der Festplatte nach entsprechenden Signaturen. Das ist das, was man sich auch dann regelmäßig aus dem Internet an Updates dann runterzieht zu den neuen Würmern und Viren, die da draußen sind, eben neue Signaturen. Das heißt, man das Virenprogramm durchsucht dann die Festplatte nach irgendwelchen Dateien und dort sucht es eben nach gewissen Signaturen, bestimmte Byte-Reihenfolgen, die einfach dann diesen Virus oder diesen Wurm eindeutig identifizieren. Das ist so diese Signaturensuche. Es gibt allerdings auch noch ein paar ausgefeiltere Techniken, um Viren oder Würmer eben zu erkennen. Und zwar sind es einfach solche Heuristiken, die dann oft benutzt werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Viren, die sich dann weiterentwickeln, die sich dann jedes Mal wieder verschlüsseln, dass die nutzen dann zum Beispiel solche Decryption Loops. Das ist etwas, was jetzt, wenn ein Programm sowas irgendwo im benutzt, ist das vielleicht schon mal ein Anzeichen dafür, dass das die Software ein bisschen, dass sie vielleicht nichts Gutes im Sinne hat. Also das sind solche Heuristiken, womit man eben auch überprüft, ob ein Stück Software vielleicht ein Virus sein könnte. Ja, und dann gibt es so diese Integrity-Checks, wo man eben einmal die Platte durchgeht und mal eine Checksumme über jede Datei laufen lässt. Über so eine Hash-Funktion und dann speichert man sich das ab und dann kann man relativ schnell prüfen, ob diese Datei geändert wurde. Also diese Hash-Funktion, wenn da der Eingabe sich um ein einziges Bit verändert, dann ist der Hash, diese Checksumme, die dann da rauskommt, einfach komplett unterschiedlich und somit kann man schnell prüfen, hat sich an dieser Datei irgendwas geändert und somit kann man gucken, ob da irgendwas im Argen ist. Ja. Wir hatten aber, wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Tagen, gab es auf Heise wieder eine schöne Meldung diesbezüglich, finde ich sie schnell. Mhm. Was war da? 28.
Forscher entdeckten zerstörerische Schwachstellen in 28 Antivirenprogrammen.
Ja.
Ich pack den Link mal rein.
Ja, super, genau.
Genau, da, so wie ich das verstanden habe, haben die Symlinks ausgenutzt, um Dateien löschen zu lassen von den Virenscannern, also dass man dadurch Schaden anrichten kann. Die haben irgendwie Symlinks auf Systemdateien erzeugt, die irgendwie mit dem ICA-Teststring garniert und als normaler User irgendwie und der Virenscanner, der als System läuft, der hat dann die Systemdateien weggelöscht, weil ihm quasi suggeriert wurde, dass ICA-Testfall, also böser Virus ist. Und ich glaube, das haben sie irgendwie für zwei demonstriert, Norton und McAfee. Und es gibt aber irgendwie weitere Produkte, bei denen das über ein ähnliches Verfahren gehen soll. Also das ist wieder nur wieder ein Lacher in der Reihe von Antiviren-Software, die halt einfach systembedingt, haben wir schon drüber gesprochen, so ein paar systembedingte Problematiken mit sich bringt, dass sie jedes verdammte Dateiformat dieser Welt parsen muss und Parser sind halt immer sehr anfällig für Memory Corruption Attacks. Weiterhin laufen die natürlich immer mit Systemen oder Root-Rechten, weil die müssen ja alles sehen und auf alles Zugriff haben und ja, das sind so die Klassiker, die Antivirensoftware betreffen und da kommen dann noch Dinge zu, wie Zusatzfeatures, lokale Server, die sie irgendwie offen haben, um mit einem Browser-Add-on zu kommunizieren und das ist dann nicht richtig abgesichert.
Gesundheit.
Danke. Der kam plötzlich.
Ja.
Also Antivirensoftware ist sehr umstritten und erhöht häufig die Angriffsfläche.
Mhm.
Schützt einen definitiv auch vor gewissen Bedrohungen, aber macht's auch oft.
Ja, er schützt halt genau dann, wenn es noch keinen Security-Fix gibt. Es ist eigentlich der einzige Teil, wo Antivirensoftware vielleicht wirklich helfen kann. Aber das deswegen die eigentliche Lösung ist, patcht eure Systeme. Das sollte die Priorität 1 sein, weil nur dadurch passiert in erster Linie schon gar nichts.
Ja, ja gut. Du kannst ja immer noch die Schadsoftware selber ausführen, beispielsweise, ne?
Okay.
Wenn jetzt keine Schwachstelle ausgenutzt wird, sondern die selber ausgeführt wird, dann kann natürlich, wenn der Virenscanner die Signatur kennt, kann er natürlich sagen, hey, halt, warte mal, das kenne ich aber, das ist mir hier als böse bekannt, das führen wir mal nicht aus, ich pack das mal in die Quarantäne. Also es gibt schon Fälle, wo der Virenscanner dich irgendwie vor Malware schützen kann, aber es gibt halt auch viele Fälle, wo er dir die Angriffsoberfläche einfach nur erhöht.
Ja.
Ohne viel zu tun.
Ja.
Ja, aber stimmt. Der war nochmal schön zum Abschluss.
Ja, 28 Antivirenprogramme durch den Simlink. Das wäre schon sehr gut.
Ja.
Tja. Ich glaube, wir sind soweit durch, ha?
Würde ich auch sagen.
Also, wir haben heute mal so ein bisschen aufgrund der aktuellen Situation uns mal Viren und Würmer auf Computersystemen angesehen und ich denke auch ganz gut umrissen so von was es da draußen an verschiedenen Malware gibt, so ein bisschen die historische Seite betrachtet und dann auch nochmal auf so ein paar Juwelen eingegangen, die da draußen ganz besonders großen Schaden verursacht haben oder eben besonders interessant sind, wie Stuxnet zum Beispiel. Jo, ich glaube, wir sind durch.
Yep. Sehe ich auch so.
Siehst du auch so gut. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.